Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 89. Heute mit der Preview zu NXT TakeOver Chicago und WWE Backlash. Plus, obendrauf habe ich mir gedacht, wir beantworten noch ein paar von euren Fragen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, wie gehabt. Und bei mir, da ist heute der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
So, und ich würde sagen, wir steigen dann auch gleich mit den Fragen ein. Ihr wisst, Fragen stellt ihr an fragen@headlock.de, ansonsten YouTube, Twitter, Brieftaube, was weiß ich was. Ihr erreicht uns auf jeden Fall, ansonsten fragen@headlock.de ist so der Standardversion oder halt eben auch über Facebook, da sind wir auch vertreten. Und der Dominik alias The Pig Must Die hat uns über Twitter die Frage gestellt, was haltet ihr von Ortengate, so hat er es genannt. Ortengate, um das ganz kurz aufzugreifen, das ist Anfang der Woche rumgegangen. Da hat Randy Orton sich so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, kritisch über den aktuellen Independent Circuit irgendwie ausgelassen und hat halt eben gesagt, sinngemäß, ja, dass Independent Matches halt eben zu spektakulär wären und dass eben in jedem Kampf mindestens ein Dive vorkommen müsste und so weiter und so fort. Daraufhin hat unter anderem Will Ospreay hat geantwortet, Bubba Ray Dudley hat geantwortet. Also gerade die Kommunikation zwischen Bubba Ray und Randy Orton sollte man sich mal durchschauen. Die ist mir eigentlich wirklich lustig, wo dann Bubba Ray halt eben ein Foto von Ring of Honor, oder glaube ich war das, zeigt und sagt, hier auch die Veteranen können einen Dive ausführen und dann schreibt Randy Orton so, ja, nee, es ist ein Unterschied zwischen Diven und Fallen. Ja. Es ist, also meine Meinung dazu, ganz im Ernst, das ist alles nur halb so heiß. Nee, die Suppe ist halb so, wie sagt man das? Die Suppe ist halb so heiß, wie es gekocht wird? Nein, wie sagt man das?
Jetzt überforderst du mich mit solchen Assoziationsketten. ja, also alles nicht so dramatisch.
Genau, ich glaube, dass das die Beteiligten, glaube ich, ganz locker sehen. Ich glaube, dass da wirklich nur die Fans die sind, die sich darüber aufregen. Und ich glaube auch da, das sollte man einfach ein bisschen lockerer sehen. Also es gab ja dann auch Leute, die dann Randy Orton erbost geschrieben haben, so nach dem Motto, bestreit doch erstmal wieder ein vernünftiges Wrestling-Match, anstatt so eine Scheiße zu schreiben und all sowas. Der hat sich ja nachher auch entschuldigt, aber dann auch wieder mit so einem Seitenhieb, wo er dann geschrieben hat, so ja, so war es nicht gemeint. Aber wir haben hier gerade 5 Millionen Dollar gemacht und ihr tretet für 8 oder von einer Crowd von 150 Leuten auf, die alle 8 Dollar pro Ticket bezahlt haben. Also Randy Orton, glaube ich, weiß da einfach schon ganz gut, wie man so die Internet-Community so ein bisschen auf die Palme bringen kann. Und ich würde das alles halb so ernst nehmen. Die Wrestler ärgern sich darüber, glaube ich, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wenn man jemanden wie Will Ospreay sieht, der dann gleich 2 T-Shirts rausgebringt, die schlagen da auch noch Profit draus. Also locker bleiben. Wrestling schauen, alles ist gut. Ulrich, wie ist deine Meinung dazu? Du hast es ja auch so ein bisschen angeschaut.
Ja, es ist, geht in die gleiche Richtung. Ich finde auch, Will Ospreay ist ja auch, der hat auch schon schlimmere Brocken erlebt, so wie Vader. Das ist, glaube ich, also auch alles nicht so dramatisch. Und ich finde halt auch, also Randy Orton ist ja ein lebendes Meme, wie wir alle wissen. Der RK out of nowhere, der kann das schon ab. Und also ich finde auch in dem hier, dass er jetzt endlich wieder mal ein gutes Match machen soll. Ja, er hat jetzt Bray Wyatt endlich hinter sich, die Chancen steigen also langsam, aber schauen wir mal, wo es hingeht. Na, also ich hab das am Rande nur mehr oder weniger verfolgt, mir gedacht, was ist jetzt schon, da war doch jetzt nichts. Wieso regt sich da irgendjemand stellvertretend für jemand anderen auf, dem das auch alles wurscht ist, und irgendwie war alles sehr absurd.
Ja, man sollte seinen Wrestling-Geschmack nicht zu ernst nehmen und auch da ruhig mit dem Augenzwinkern draufschauen. Ich glaube, da fahren wir, glaube ich, alle ganz gut mit und nicht gleich an die Decke gehen. Ich sehe das halb so wild, du siehst das ganz geschmeidig eigentlich. Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir da auch gleich weiter mit der nächsten Frage. Was du gerade gesagt hast hier von wegen Vader, da wollte ich auch noch ganz kurz drauf eingehen. Auch aus dem Match mit Vader hat er ja Profit geschlagen. Ne? Dann gab es ja hinterher auch das große Blow-Off-Match zwischen den beiden, wo er dann da rumgeflippt ist bis zum geht nicht mehr. Ne? Also gerade Will Ospreay ist so ein Kandidat, der ist, glaube ich, auch sehr, sehr clever in dem, wie er sich vermarktet und so. Und auch mit den T-Shirts jetzt. Also, das schadet niemandem. Ansonsten haben wir vom Henning noch über Facebook eine Mail bekommen. Und der fragt uns, wie fandet ihr das Stable Legacy? Also Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr. und Randy Orton. Auch würde mich interessieren, was eure Gedanken zu solchen Stables sind, wo quasi ein bereits existierender Star mit eingebunden wird. Überschattet er eurer Meinung nach zu sehr die anderen, wie es seiner Meinung nach, also Hennings Meinung nach, bei Legacy der Fall gewesen ist. ich sag mal, Legacy fand ich super. Das hat mir echt gut gefallen. Ich fand auch, dass diese Kombination aus den drei Leuten echt gut gepasst hat. Und ich finde, da hätte man viel, viel mehr draus machen können. Man hat hier so Ansätze gehabt mit dieser D-Generation X-Fehde. Da hat man gesehen, so, ja, da sind gerade Cody und Ted DiBiase als Aufsteiger, waren da kurz davor, so die nächste Stufe zu gehen, haben ja auch große Siege davon getragen. Und am Ende hat es dann irgendwie doch nicht funktioniert und sind dann auch infolgedessen eben wieder fallen gelassen worden, so ein bisschen. Sprich, so richtig geholfen, finde ich. Also den beiden hat es auf jeden Fall für den Start geholfen, aber letzten Endes hätte man eben noch mehr draus machen können. Ulrich, wie ist deine Erinnerung an Legacy?
Hält sich sehr in Grenzen, weil ich zu der Zeit nicht aktiv geschaut habe, muss ich zugeben. Ich habe, glaube ich, noch mal vielleicht bei irgendeinem Rumble was am Rande mitbekommen, aber da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sage, ich könnte es wirklich mich erinnern. Also zu dem Stable per se kann ich wenig sagen. Ich kann auch Ted DiBiase Jr. habe ich kaum aktiv mitbekommen, Cody Rhodes schon noch oder überhaupt mal. Logischerweise eher in seiner späteren mit der Face Mask habe ich ihn mal irgendwie auf Tour hier in Deutschland gesehen, wo er so verstümmelt war. Und natürlich genau. Als Stardust. Und zuletzt halt bei Arrow, war da eher unspektakulär. Aber gut, ist ja eine Fernsehserie. Genau. Ich finde die grundsätzlich die Idee, wenn ein bekannter Name drin ist, dann brauchst du eine Hierarchie. Und ich finde, dann müssen die Leute, das sind dann quasi die Schergen, dann erscheint es mir sinnvoller und auch nachvollziehbarer und glaubwürdiger, also im Wrestling glaubwürdig, wenn diese Schergen halt nicht die wichtigen Leute sind. Dann können die auch nicht gleichwertig sein mit dem großen Namen. Ich würde jetzt mal ein bisschen wenig zu sagen, aber auch was wir jetzt mit Jinder Mahal haben, die wie heißen sie? Brothers?
Die Singh Brothers.
Die Singh Brothers. Die sind ja ganz offensichtlich in eine ganz andere Ebene wie er und wie Jinder Mahal. Eine andere Ebene, das ist schon bitter genug, aber egal. Sowas funktioniert dann eher. Wenn sie gleichrangig sein sollen, dann brauchst du sowas wie One-Man-Band oder Three-Man-Band.
Ich würde Legacy ja so ein bisschen in Richtung Evolution halt eben vergleichen. Also du hast sehr etablierte Stars vorneweg und dann eben Newcomer oder junge Leute, die eben, auf die man große Dinge setzt und sich große Dinge von denen erwartet. Ich glaube halt schon, dass die davon profitieren können. Zum einen, weil sie eben mit so erfahrenen Leuten zusammenarbeiten. Das heißt, die lernen quasi on the fly, wie sie bestimmte Dinge machen müssen. Zum anderen aber kann man sie dadurch auch glaubhaft in Fäden stecken. So, dass man sagt, so ja, die drei, Cody Rhodes und Ted DiBiase, gehen gestärkt durch diese Einbindung von Randy Orton daraus hervor. Es hat ja auch geklappt. Wie gesagt, diese Fehde mit D-Generation X, da hat das auch gut funktioniert. Ich bin der Meinung, das kann man machen, aber man muss halt eben, wenn dann diese Gruppierung sich irgendwann splittet, das kommt ja unwiderruflich, dann muss man eben auch konsequent sein und sagen, okay, wenigstens einer von den Leuten, die sich dann da lossagen, der geht stark daraus hervor. Also in diesem Fall wäre es ja dann zum Beispiel, man hat ja immer gesagt, so Ted DiBiase sollte eigentlich der Nächste sein, der da groß ausbricht. Und aus dem ist ja dann leider so ziemlich gar nichts geworden. Cody Rhodes hat es ein bisschen weitergebracht, aber auch da hat es nicht diese Initialzündung gegeben. Also wenn wir zum Beispiel an jemanden denken wie einen Batista, der auch relativ grün zu Evolution dazugekommen ist und als der ausgestiegen ist, gegen Triple H gefädet hat, war der auf einmal ein Star. Also ich finde, das kann funktionieren, aber da muss man halt dann eben diesen Fädencharakter entsprechend umsetzen. Mal machen sie das, mal machen sie es nicht. Also bei Legacy haben sie es nicht geschafft. Three-Man-Band sehe ich da halt gar nicht so drin. Das waren drei gleichwertige Jobber, die da war keiner mit dabei. Und bei den Singh Brothers ist es noch was anderes, finde ich, weil allein körperlich ist da so der Unterschied halt so krass. Also die sehen ja aus wie Zwerge, auch neben Jinder Mahal und jedem anderen.
Ja, sie sind ja auch Cruiserweights. Wobei sie eigentlich, ich weiß gerade, haben die in 205 kombiniert ein Match gehabt, wahrscheinlich beide zusammen.
Die waren auch mal bei NXT irgendwie für ein oder zwei Matches oder so, aber generell, die sind ja auch wirklich nur das, was du gerade gesagt hast. Die sind halt wirklich die Schergen. Also die sind dann für die hinterhältigen Attacken zuständig. Die werden dann verhauen, wenn der Jinder nicht verhauen werden soll, so ungefähr, weil dann es dann trotzdem noch einen guten Abschluss geben soll für eine Sendung oder für ein Segment. Also die werden die Prügelknaben von diesem indischen Stable sein, was auch noch gar keinen Namen hat, ne?
Fällt mir gerade so ein. Nee, er hat auch, ich meine, sie sind halt seine Schergen. Muss ja auch nicht jedes Mal sein, dass es gleich irgendein künstlicher Name gibt. Wobei mir übrigens am Rand zum Thema Jobber Stable jetzt gerade spontan eingefallen ist, sind nicht die Social Outcasts jetzt wieder alle bei einem Brand?
Vielleicht,
ja,
meinst du alle
Bo
bei.
Dallas, Curtis Axel sind doch beide immer noch Raw und jetzt haben sie Heath Slater wieder rübergetradet. Dann könnten sie ja jetzt sagen, Rhino ist jetzt auch ein Social Outcast, der hat ja die Wahl verloren schließlich damals. Dann hätten sie gleich wieder vier Leute, perfekt.
Ja, aber ich brauche die Social Outcast nicht. Also so ein, das war irgendwie ganz lustig für kurze Zeit, aber ich glaube auch, dass gerade in Bo Dallas deutlich mehr schlummert als diese Position da und
wobei
Heath Slater ist in der Rolle, die er gerade hat, ganz gut aufgehoben.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es genau das, was du meinst. Da ist ja einer ausgebrochen aus dieser Rolle und ist dann gestärkt daraus hervorgetreten, weil Heath Slater war ja der vergessene Social Outcast
Genau.
beim Draft und ist dann kurze Zeit später Tag Team Champion gewesen.
Genau, und auch mit einer großen Story, also das muss man auch mal dazu sagen, das war ja kein Zufall, dass der dann irgendwie plötzlich bei SmackDown blieb, weil das war ja wirklich auch eine größer angelegte Geschichte, dass er da beim Draft einfach übersehen worden ist und dann danach immer hin und her gewechselt ist von Raw zu SmackDown. Also das war schon durchdacht und man hat ja auch dann gesehen, wenn man eine Story groß anlegt, dann kann die auch funktionieren und Spaß machen. Und sogar ein Heath Slater, der jetzt nicht... Naja, also ich sag mal so, im Ring ist er guter Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen, wenn überhaupt. Aber selbst der kann dann irgendwie overgebracht werden, wenn du es eben geschickt anstellst. So. Dann lass uns mal weitermachen hier. Wir haben noch vom, ja, gute Frage, wie spricht man das aus? Axis, würde ich jetzt mal sagen, ja. Via Twitter, ist halt ein Nickname. Der hat geschrieben, was haltet ihr von einem Match zwischen Roman Reigns und Cena? Und er würde es grandios finden, wenn Reigns per Cheap Shot gewinnt und Heel turnt. Ich hab, das, die Frage ist schon ein bisschen länger her, muss ich sagen. Ich habe darauf nur geantwortet, du glaubst doch nicht im Ernst, dass Roman Reigns jemals Heel turnen wird, oder? Ich sehe es halt, ich habe nichts gegen den Kampf. Also ich glaube, der Kampf, das kann stimmungsmäßig richtig interessant werden, weil das Publikum nicht genau weiß, wen es ausbuhen und wen es bejubeln soll. Aber mein Tipp ist, dass die sogar dann auf Seite von Cena wären. Ansonsten fände ich diese Fehde super interessant. Also dass der aktuelle große Star Roman Reigns gegen den wahrscheinlich größten Star der letzten 15 Jahre mit John Cena. Hey, wieso nicht? Und John Cena hat gezeigt, dass er gute Matches abliefern kann, Roman Reigns auch. Das kann eine richtig spannende Fehde werden. Und wie gesagt, von Publikumsreaktionen extrem interessant. Ich sehe aber keinen Heel-Turn von Roman Reigns, sondern Roman Reigns wird ausgebuht bis zum geht nicht mehr. Der muss nicht mehr Heel-Turnen, der ist irgendwie sowas dazwischen. Wie siehst du das?
Ja, der ist ein seltsamer Tweener. Man hat es ja gesehen, wie er von Braun rund gemacht wurde, wie die Leute gejubelt haben bei jedem Schlag, den er noch mehr bekommen hat. Und wieder ein Thank you. Strowman und alles. Ich glaube, zum einen das, es sind Sachen, die es nicht geben darf, nämlich einen offiziellen Heel-Turn von Roman Reigns. Ich würde eher wieder eine Shield-Reunion machen und ihn dann vielleicht kumuliert die ganzen Turnen, nachdem die ja auch jetzt zum Thema Stable natürlich die drei ja auch wieder auf dem gleichen Brand sind. Mal schauen, wie lange es dauert. Ich meine, das muss über kurz oder lang kommen, meiner
absolut.
Meinung nach.
Ja, absolut.
Ich sehe das Problem mit diesem Match so, dass zwar beide gute Matches liefern können, aber ich glaube, dann brauchen sie einen Gegenpart, der das mitspielt. Und die sind beide gut genug, um wirklich tolle Matches zu haben, auch noch oder schon, je nachdem, wie man es zählen will. Aber wenn dann der Gegenpart genau der gleiche ist, dann verträgt sich es halt einfach nicht. Dann ist die Mischung nicht da. Könnte ich mir gut vorstellen. Also, aber gut, ich meine, es gibt Schlimmeres. Ich habe nur irgendwie, für mich fühlt es sich an, als ob ich das alles schon mal gesehen hätte. Ich weiß einfach nicht.
aber ich glaube, grundsätzlich ist das ein Kampf, der echt, der verspricht eigentlich einiges, aber ich sehe es halt aktuell nicht, dass der auch nur in näherer Zukunft irgendwo erscheinen müsste. Ich meine, allein durch die Trennung der Roster, ne? Also der eine ist bei Raw, der andere bei SmackDown.
Ich denke mal, der wird dann realistisch, wenn Cena irgendwann mal auf die Idee kommt, dass er jetzt doch aufhört.
Ja. Meinst du, dann darf Roman Reigns auch John Cena in Rente schicken?
Ja, irgendwie, klar. Also der muss ja, an irgendjemand muss es ja weitergeben und dann an seinen spirituellen Nachfolger macht es ja irgendwo Sinn. Ich meine, an den AJ Styles braucht er nichts mehr weitergeben. An Braun profitiert auch nicht davon, wenn egal wie groß Cena ist, er ist halt physisch nicht so groß. Deswegen wirkt es dann auch alles ein bisschen, ja, ich könnte es mir vorstellen, aber es ist, glaube ich, schon noch eine Weile hin.
Ja, glaube ich auch. Vermisst du eigentlich John Cena? Mal so als Zwischenfrage.
Ich habe vermisst, dass die Fehde mit Miss und Maryse so gefühlt hektisch beendet wurde. Einfach so nach dem Motto, und jetzt ist Tschüss. Das finde ich sehr schade, weil er in dieser Situation das sehr, sehr gut war. Ich finde, ein wohldosierter Cena ist besser wie ein jede Woche da Cena.
Ja, aber...
Also wohldosiert meine ich öfters als Brock darf er schon da sein. So ist es dann auch wieder nett. Dazu ist er einfach zu gut und sowohl am Mikro als auch im Ring zu gut, dass man nur alle 3 Monate einmal braucht. Aber macht nichts, wenn er mal so oder so Jericho-mäßig mal eine Zeit lang da und eine Zeit lang weg ist. Das finde ich ist okay. So jeden Tag, jede Woche, glaube ich, fast braucht man sehr viele Leute nicht. Aber auch
Ja,
ein Cena nicht.
habe ich ja letztens auch gesagt, dass es vielleicht auch einem Roman Reigns mal ganz gut tun würde, wenn der mal 2, 3 Monate weg wäre.
Ja, wenn sie jetzt
Das.
diese Verletzungsgeschichte ein bisschen länger gezogen hätten, das wäre schon nett verkehrt gewesen. Wobei jetzt natürlich dann durch die Verletzung von Braun das Ganze ja umgekehrt auch wieder irgendwie alles ein bisschen komplizierter wird, sage ich jetzt mal.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, wir sprechen heute natürlich nicht über Extreme Rules, sondern über Backlash, aber wenn wir da kurz zum Raw-Brand rüberschauen, dieser Five-Way, der jetzt da für Extreme Rules angekündigt worden ist, der ist ja not aus der Not geboren, um es einfach mal so zu sagen. Den hätte es ja eigentlich nicht geben sollen. Ist trotzdem, finde ich, auch eine spannende Ansetzung. Nichtsdestotrotz merkt man halt eben so, dass man da so ein bisschen Panik gehabt hat. So, was machen wir jetzt? Wir haben eigentlich keine Ahnung. Komm, wir schmeißen einfach alle in ein Match und dann haben wir zumindest noch mal 2, 3 Wochen und können uns überlegen, wohin wir eigentlich wollen. Ne? Nee, das ist schon interessant, was da gerade passiert, auch wenn Raw jetzt aktuell ja weiterhin nicht gerade mit Kreativität oder sonst irgendwas ja, uns verwöhnt.
Nee,
Aber da, wenn.
ich muss auch sagen, ich bin persönlich, ich könnte auf Brock Lesnar gut verzichten. Kontrovers, aber er ist eh nur alle Jubeljahre mal da und so, also seine Matches per se sind ja auch nicht so spannend, dass ich jetzt sagen muss, auch schon vor Goldberg, das kann man ja außen vor lassen, seine Matches nicht so spannend, dass ich sage, oh geil, endlich ist Brock wieder da, ich darf ihn jetzt wieder mal 10 Minuten lang sehen, wie er 15 Millionen Suplexe oder F5s macht, toll.
Ja, mit, also ich habe es letztes Mal, ich habe so lange, bei mir wandelt sich aktuell die Meinung auch so ein bisschen. Also ich habe ja vorher gesagt, ich finde es eigentlich ganz okay, dass ein Brock Lesnar Champion ist und auch, dass er halt seltener da ist. Aber jetzt, wie ich merke, wie halt die Ausführung ist, es nervt halt einfach. Also, dass gar kein Champion da ist und man immer wieder um diesen ominösen Titel streitet, der halt irgendwo da auf der Ranch von Brock Lesnar irgendwo im Kühlschrank liegt oder wo auch immer. Ah, das ist halt sehr unbefriedigend, ne? Also, ich meine, das ist schön für den IC-Belt, dass der jetzt eben da bei Raw so ein bisschen mehr Spotlight bekommt, aber nichtsdestotrotz, ein Champion muss auch hin und wieder einfach mal da sein. Und dass man jetzt noch dazu stört mich auch, dass die Matches und die Auftritte von Brock Lesnar jetzt im Vorfeld schon angekündigt werden, weil das nimmt auch noch mal so jegliche Spannung. Man weiß halt genau, ja, okay, da taucht er noch mal auf, da taucht er noch mal auf, da taucht er auch noch mal auf. Das ist alles nicht das, was mich an WWE und am Wrestling irgendwie begeistert, weil das macht es berechenbar, es macht es auch ein bisschen langweilig und zugleich hat man halt irgendwie diesen größten Preis, der ist halt irgendwie nicht da und das macht es irgendwie ein bisschen fad. Aber Brock Lesnar ist eigentlich ein gutes Thema, weil der Christian hat dazu eine Mail geschrieben, also einen Kommentar bei YouTube gepostet, keine Mail. Geht er auf den guten Paul Heyman ein. Und zwar fragt er hier, Brock Lesnar ist der einzige Heyman-Guy. Wer wäre eurer Meinung nach noch am besten bei ihm aufgehoben? Er sagt zum Beispiel so jemand wie Nakamura wäre da jemand. Und ich habe gleich gesagt, ich will gar keinen anderen als Paul Heyman-Guy haben. Weil ich glaube, dass Paul Heyman ist nicht dafür geeignet, um Leute, die nicht ganz so over sind, wirklich over zu bringen, sondern Paul Heyman ist dafür geeignet, um jemanden, der entweder eine unfassbare Präsenz hat wie ein Brock Lesnar oder selbst ein unfassbarer Mic-Worker ist wie CM Punk, um die noch weiter overzubringen. Das kann der, aber ich glaube nicht, dass er in der aktuellen Position, die er hat, so gut für einen Newcomer wäre. Wir haben es bei Curtis Axel gesehen, da hat es nicht funktioniert. Auch der war mal tatsächlich ein Paul Heyman-Guy. Und natürlich beim Cesaro hat es überhaupt nicht funktioniert, weil Paul Heyman die ganze Zeit nur über Brock Lesnar geredet hat.
Richtig, das
Also.
Problem war eben auch, was ich, wie wir vorhin schon mal kurz vorgesprochen haben, Paul Heyman muss monogam sein quasi, sonst funktioniert es für die zweite Person überhaupt oder die dritte Person in dieser Beziehung überhaupt nicht. Das hat man bei Cesaro sehr, sehr gut gesehen, der ja, ich meine, wobei ich eigentlich rückblickend, Cesaro ist ja, hat doch angefangen als Meister der Sprachen oder so ähnlich.
Als böser Ausländer mit
Ja,
ganz
der,
vielen Sprachen,
ich
ganz
kann,
genau, ja.
also er hat ja da zwangsläufig reden müssen, sonst funktioniert die Rolle ja gar nicht. Und jetzt heutzutage sagen alle, der kann ja nicht so reden. Ich meine, der kann ja, also er holpert halt ein bisschen, aber ich finde, dass er in seiner jetzigen Rolle auch kein, also Cesaro bringe ich, braucht kein Sprachrohr, solange sie mit Sheamus zusammen lassen, sowieso nicht. Aber schauen wir halt mal. Ich finde Nakamura, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da ist besser, der sagt gar nichts, statt dass er irgendein Sprachrohr kriegt. Also, ich könnte mir niemanden vorstellen. Ich finde, der passt zum Beispiel mit Heyman überhaupt gar nicht in keinster
Ja.
Weise vom Auftreten her. Ich meine, und ich bin ja jetzt bekanntlich nicht der große Nakamura-Fan, aber da muss man eine gewisse Mystik dran lassen. Und ich habe ja die paar Sätze, die er sagt, klingt auf jeden Fall schon mal besser als Asuka, weil man bei ihm wenigstens glaubt, dass er überhaupt weiß, was er sagt, weil er die Sprache doch zumindest versteht, sage ich jetzt mal.
Das stimmt, ja. Ich glaube, bei Heyman kommt es auch echt immer auf die Chemie zwischen ihm und seinem Schützling an. Vielleicht sogar auf die persönliche Beziehung. Ich glaube, dass diese Sache mit Brock Lesnar, das funktioniert, weil man weiß, dass die beiden befreundet sind und irgendwie ist er ja auch, also Heyman ist ja auch der perfekte Marktschreier, um es mal so zu sagen. Ne? Und der kann da Lesnar präsentieren, wie es kein anderer könnte. Bei CM Punk hast du halt eben gemerkt, dass die beiden total dicke Buddies sind und einfach Spaß an der Interaktion miteinander haben. Ne? Und ich weiß nicht, ob man diese Chemie nochmal irgendwie replizieren könnte in irgendeiner Form. Weiß ich nicht, deswegen, ich bin mit dem, was Heyman aktuell hat und macht, bin ich vollkommen zufrieden. Und wenn dann Lesnar auftaucht, dann darf er da auch gern wieder seinen Klienten beweihräuchern bis zum geht nicht mehr. Aber ich sehe Paul Heyman nicht als regulären Manager oder sonst irgendwas oder halt eben Anwalt. Vielleicht noch irgendwann mal als GM, das fände ich gut, aber ansonsten brauche ich das nicht. So, jetzt machen wir einen kleinen Sprint hier. Wir haben noch drei Fragen übrig, die auch relativ kurz alles zu beantworten sind. Und zwar hat uns der Tobias mal wieder eine längere Mail geschickt. Danke dafür. Und er schreibt: Wie sehr habt ihr eigentlich SmackDown verfolgt, bevor der Roster-Split kam? So, Ulrich, Butter bei die Fische.
Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, dass ich die Sachen ja nicht exzessiv anschaue und halt die Recaps primär mich up to date halt zwischen den Pay-per-Views habe ich davor ganz genauso, weil mag zwar schon sein, dass SmackDown die B-Show war, aber die Storylines haben sich ja durchgezogen. Viele, nicht alle. Und irgendwo fand ich auch gar nicht so unprickelnd, dass bei SmackDown die kleineren Leute auch ein bisschen mehr Platz bekommen haben, sinngemäß. Also fand ich SmackDown nicht weniger wertig als Raw in seiner Art. Weil kürzer war es ja immer schon. SmackDown ist jetzt natürlich prickelnder durch Talking Smack, aber also ich habe es nicht wesentlich anders verfolgt, sag ich jetzt mal. Soweit ich es halt verfolgt habe.
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich SmackDown fand ich vorm Roster-Split relativ langweilig und habe es deswegen auch so ähnlich wie es der Tobias halt auch gemacht hat, zumeist mit den YouTube-Schnipseln irgendwie abgefrühstückt. Weißt du, wo du einfach mal relativ schnell durchgehen kannst und so. Und das hat mir dann eigentlich auch gereicht, muss ich sagen. Also da brauchte ich nicht die komplette Sendung zu sehen, weil ich hatte immer das Gefühl, das war halt eher so die Recap von Raw, muss man sozusagen, um es mal ganz böse auszudrücken. Ne? Wie gesagt, das hat mir dann vollkommen ausgereicht, um da so auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und die zweite Frage vom Tobias ist: Gibt es für euch eine Match-Stipulation, der ihr nichts oder nicht besonders viel abgewinnen könnt? Ich sag mal ganz ehrlich, bei mir ist es zum Beispiel sowas wie ein First-Blood-Match. Ich finde First-Blood-Match total langweilig. Also, ich habe bisher noch kein First Blood Match gesehen, was mich wirklich abgeholt hätte und was mich irgendwie riesig unterhalten hätte. Ist auch für mich eine sehr oldschoolige Geschichte und zum Beispiel auch bei so Sachen wie Bull Rope und Chain Matches. Die können funktionieren, die können aber auch richtig, richtig scheiße sein. Deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr skeptisch. Für Tobias sind es die Iron Man Matches, die ihm nicht so gefallen.
Da
Kann
liegt
ich
es
auch
aber am
verstehen.
Booking. Also die können, glaube ich, ganz cool sein, wenn sie nicht immer so vorhersehbar waren wie so und so. War das nicht das Ding, wo dann Sascha Banks, 2 Sekunden Verschluss, dann das Ding,
Ja,
wo ich mich so drüber echauffiert habe, weil es einfach so vorhersehbar und so dumm war, weil in diesen 2 Sekunden wäre sie jetzt noch gestorben. Und so
das
weiter.
stimmt, ja. Aber was sind denn deine Stipulations, wo du sagst so, nee, finde ich nicht so geil? Gibt's da eine?
Ich habe ja mit den Termini immer so mein Problem, dass ich die durcheinander schmeiße, was jetzt wie ist. Generell gesehen, Stipulations, die irgendwie, wenn ich mir denke, die sind bescheuert. Ich tue mir immer schon sehr schwer mit so Ausscheidungsmatches, wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wieso da jetzt 5 Leute und dann scheidet der eine so aus und wen darf ich wie reintacken. Was ich jetzt aktuell, dieses Candlestick on a Pole oder was das jetzt war. Solche Geschichten mit wer ist es gleich wieder? Bailey gegen Alexa Bliss, oder?
Ja.
Ja, also sowas ist dämlich, oder halt.
Stimmt, Pole-Matches sind generell was Schwieriges. Oder wahlweise auch Judy Bagwell on a Forklift-Match.
Ja.
Also das war schon.
Was total dämlich war, bei NXT vor einer Weile mal mit, wir lassen Paul Ellering über dem Ring hängen, total, oder Kevin Owens war ja das gleiche, mehr oder weniger. Da hängt also einer über dem Ring in einem Käfig. Ja, und? Was auch doof, für mich, so Geschichten, ich muss jemanden in ein Objekt einsperren, dann habe ich gewonnen. Ja. Es ist so, dann mach halt ein Knockout-Match, weil du kannst ja nur einsparen, wenn er quasi ausgenockt ist. Also, ich bin ja jetzt beim besten Willen nicht puristisch, die Matches, aber sowas ist, wenn es zu selbstverliebt, gimmickhaft wird, das Schlechteste ist natürlich House of Horrors Match übrigens. Das ist ja, glaube ich, da braucht man nicht mal weiter diskutieren, was das schlechteste Gimmick-Match überhaupt ist, aber
Nein, das schlechteste Gimmick-Match überhaupt ist das Chambers of Horrors-Match, muss man
das
dazu
habe
sagen.
ich zugegeben. Ich habe das immer wieder erwähnt gesehen und müsste es mir mal anschauen, aber das House of Horrors Match war halt einfach für einen Arsch. Also wenn in einem Match, in diesem Match war das beste Jinder Mahal, das muss man halt auch leider sagen. Das ist einfach so.
Na, ich fand diesen Teil in dem Horrorhaus fand ich gar nicht so schlecht. Auf
Ja, aber
seine eigene morbide Art. Den zweiten Teil hätte ich auch nicht
dann
gebraucht.
hätte ich aber lieber gerne absurd bescheuert überdreht, so wie es die Herr Broken
Ja.
Hardys von zum Beispiel produzieren.
Das haben sie halt nicht ganz hingekriegt. Ich glaube, da hat WWE hat, glaube ich, da mehr, glaube ich, mehr als gewollt, als sie dann da irgendwie dann auf die Beine gestellt haben. Also das hat man dann auch schon gemerkt. Es war ein bisschen schade eigentlich. Ich glaube, ich wäre es auch gut gefunden, wenn man da noch mehr over the top gegangen wäre. Das hat man aber leider nicht gemacht. Aber es gibt genug Gimmickmüll. Wir machen garantiert auch noch mal irgendwann die schlechtesten Gimmick-Matches Podcast oder so. Also da fallen dann so Sachen wie das Chambers of Horrors Match und das House of Horrors Match oder andere Horror-Matches fallen da garantiert auch mit rein. Ansonsten
Oder
haben wir
halt
noch eine
auch,
Frage.
wie was war das, Ambrose gegen Jericho, wo Mitch gestorben, nee, es war Mitch war vor, wo er dann in die Reißzwecken neiging, das
Ja,
war das
mit den
eben
Waffenkäfig.
Asylum Match oder irgendwas, wo, wenn halt auch Waffen drin sind, eben die ganz besonders dämlich sind. Ich meine,
Ja.
so Kendo-Sticks sind zum Beispiel mal einfach, finde ich von Haus aus dämlich. Die Steel Chairs sind ja schon auch immer was, die Steel Steps oder halt ein normaler Stuhl, wo auch klar ist, die tun nicht wirklich weh, wenn ich die auf den, also das ist nicht richtig, das ist der falsche Ausdruck, die richten keinen ernsthaften Schaden an, wenn du jemand das Ding auf den Buckel haust, außer dass es Aua ist. Aber halt, es gibt dann halt noch Waffenarten, die endgültig Banane sind und da sind Kendo-Sticks ein gutes Beispiel dafür.
Ja, aber ich sag mal, was halt eben solche Sachen angeht, also da muss man sich nur mal die alten WCW-Pay-Per-Views anschauen, wo es dann Brawls zwischen Harlem Heat und den Nasty Boys gab und die beiden Teams sich dann in irgendwelchen Imbissbuden geprügelt haben und anschließend alle voller Senf sind. Also, das sind wirklich dann die sehr alberne Sachen, aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, Pole-Matches ganz schlimm, First-Blood-Matches sind schwierig. Und generell, wo halt eigentlich auch das Regelwerk zu kompliziert ist. Also ich erinnere mich auch, ich habe zum Beispiel auch nie das King of the Mountain Match von TNA, habe ich nie so recht verstanden, weil das irgendwie so ein umgekehrtes Leitermatch war. Also wo du dann erstmal, du musst erstmal irgendwas machen, du musst erstmal den Gegner pinnen und dann erlangst du das Recht, den Gürtel zu holen, um den Gürtel dann oben aufzuhängen. Viel zu kompliziert. Versteht keiner. Ich habe das als erstmal gesehen, habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Auch wenn da gute Matches teilweise bei rausgekommen sind, aber im Normalfall ist es einfach so, als du als Zuschauer da sitzt und denkst so, okay, warum, was machen die da gerade? Irgendwie, es ist ganz lustig, aber ich weiß nicht, was ihr da tut. Aber, naja, lass uns mal dann zur nächsten Frage kommen, würde ich sagen. Der Muggelige hat mich heute noch dann auch zum aktuellen Thema noch eine Mail geschrieben, oder einen Tweet oder uns geschickt vielmehr. Welcher Backlash-Pay-Per-View ist euch ganz besonders in Erinnerung geblieben und beziehungsweise war euer Liebster? Du, Ulrich, hast dich ja schon so ein bisschen herausgezogen, weil du gesagt hast, du hast die ganz alten Sachen halt nicht geschaut.
Ich könnte sagen, der vom letzten Jahr, weil das ist auch der einzige, den ich jetzt in Erinnerung habe, dass ich ihn gesehen habe. Also, tja.
Ja, also ich grab da mal so ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Also, welchen ich mir damals auch auf DVD gekauft habe, war der von 2004. Das war im Zuge von WrestleMania 20 und da gab es dann quasi ganz viele Rematches und hat dazu geführt, dass es halt eine sehr, sehr gute Card war. Unter anderem Main Event Chris Benoit, Triple H und Shawn Michaels. Das kann man sich dann schon mal geben so. Was ich auch aus dubiosen Gründen immer mochte, war Backlash 2002. Das hatte auf der einen Seite so einen ganz merkwürdigen Main Event mit Triple H gegen Hollywood Hulk Hogan. Ich spoilere jetzt einfach mal, weil es schon so lange her ist. Und das Kuriose daran ist, dass Hulk Hogan dann sogar noch den Titel gewonnen hat. Muss man mal so sagen. Aber da gab es unter anderem auch das sehr gute Match zwischen Kurt Angle und Edge. Also, wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das auf jeden Fall auch mal anschauen. Und Backlash 2000 gab es dann Triple H gegen The Rock im Main Event. Auch ein sehr guter Kampf. Also, da gibt es einige Sachen dabei, die wirklich Spaß machen. Also jetzt auch hier in dem 2000er Event gab es auch noch ein Chris Benoit gegen Chris Jericho. Das war okay. Das waren gerade so diese 2000er Geschichten. Die waren halt alle ganz okay. Ich muss sagen, diese 2007er Sachen, 8er, 9er und so, die machen auch Spaß. Da habe ich aber nicht mehr so die mega Erinnerung dran. Also meine Hardcore-Wrestling-Zeit, wo ich wirklich richtig viel Wrestling geschaut habe und wo mich dann auch die Events wirklich abgeholt haben, war halt so zwischen 2000, 99, 2000, 2002 und so. Deswegen grabe ich die mal aus und 2004. Dann natürlich, weil damals Chris Benoit den Titel bei WrestleMania gewonnen hat, wo ich war. Und außerdem gibt es da auch noch endlich den Kampf, den ich damals schon bei WrestleMania sehen wollte. Es gab nämlich Randy Orton gegen Cactus Jack im No-Holds-Barred-Match. Und das war richtig klasse. Also das war nochmal ein Kampf, das ist so der Kampf, wo ich sagen würde, da war Mick Foley nochmal so, wie wir ihn alle lieben. Da hat er auch nochmal irgendwie im Vergleich zu WrestleMania, keine Ahnung, 20 Kilo abgespeckt oder so und war auf jeden Fall super in Form. Und hat Randy Orton, der damals IC-Champion war, wirklich auf die nächste Stufe gehoben. Also das ist ein Kampf, den kann man sich heute nochmal angucken und das ist ein richtig starker Streetfight einfach. Also da klare Empfehlung von mir, schaut euch den Event mal im Network an. Backlash 2004, allein wegen dieser beiden Kämpfe lohnt sich das. Und damit würde ich sagen, hat glaube ich Ulrich noch was zu erzählen. Der Ulrich hat nämlich gesagt, er hat The Countdown schon gesehen und ich habe ihm 60 Sekunden gegönnt, um ganz kurz Countdown zu rezensieren. Countdown ist ein neuer Film, auch von Liongate ist das, ne? Also produziert, oder?
Yep.
Ja, komm, dann hau raus. Ich stell die Stoppuhr.
Okay, also Countdown. Der WWE-Film mit Dolph Ziggler und Kane auch mitzusehen, wenn man nicht zu sehr blinzelt. Lana und Rusev kurz mal. Dolph Ziggler ist ein verbitterter, etwas über die Stränge geschlagener Cop, der den Tod seines Sohns verdauen muss und deswegen jetzt halt nimmer so die Regeln spielt. Und dann muss er im Zuge einer etwas zu überkomplizierten Story ein anderes Kind retten, das an eine Bombe geschnallt ist. Deswegen auch Countdown, weil sich jemand an ihm rächen will. Und dann eine Frauencop hilft ihm dann, die eigentlich vorher ihn ja quasi kontrollieren soll. Und dann hilft sie ihm. Und Kane ist der Polizeichef und darf ihn einmal so hochstemmen an die Wand und macht sonst nicht viel. Und ja, also ich sag mal so, kann man anschauen, muss man aber nicht. Action ist mehr so geerdet, also mehr so prügeln und ein bisschen schießen, aber nichts super Flashiges. Dolph Ziggler nimmt man die Schwere seiner Person nur sehr begrenzt ab, aber er kann immerhin geradeaus reden. Und boah, also ich würde sagen, schaut euch lieber Marine 4 an, den fand ich ganz gut.
Okay.
Ich habe noch Zeit, oder?
Na, das passt schon. Wir haben ja auch noch zwei Cards zu besprechen hier. Ja. Das ist schon gut.
Also kostet auch nur die Info. Er kommt im Juli erst raus. Also ich habe keine Ahnung, wieso wir so früh den schon hatten. Und legal wohlgemerkt. Also nicht, dass ich ihn irgendwo anschaue. Nein, ist ganz legal. Kostet bei Amazon absurde 17 Euro und hat auch eine technische Sache, die ich, also entweder kann ich meine PS4 nicht bedienen, will ich jetzt aber eher ausschließen. Es ist ich habe schon lange keinen englischsprachigen Film mehr gesehen, der in Deutschland veröffentlicht wurde, wo man die deutschen Untertitel nicht ausschalten kann. Absurd.
Das ist echt, das ist ja total nervig.
Ich meine, die Bösen sind Russen, deswegen gibt es da wahrscheinlich eh öfters Untertitel, aber vielleicht haben sie auch gedacht, dann können wir sie auch die ganze Zeit laufen lassen, selbst wenn sie Englisch reden, keine Ahnung. Und der Ton war auch ein bisschen mäßig, also hat irgendwie gewirkt, als ob man mit einem schlechten Mikro aufnimmt. Aber ja, also es gibt Schlimmeres, aber der Dolph. Ich würde gerne den mit Dean Ambrose mal sehen, aber den gibt es tatsächlich bei uns halt faktisch noch zumindest nicht.
Okay.
Wie auch immer der hieß, war es ja. 12 Rounds 3, glaube ich, oder? Nee.
Boah, ich bin, was diese WWE-Filme angeht, bin ich ziemlich raus, muss ich jetzt dazu sagen.
Es gibt doch jetzt einen mit Naomi irgendwie? Nee, es war so nicht Naomi. Was war denn das? Ach, egal. Wie auch immer. Marine 5 habe ich ja auch mal am Rande erwähnt, der ist nicht so gut wie Marine 4. Okay. Aber es gibt auch Schlimmeres, da ist aber die Action ganz ordentlich.
Okay, dann würde ich sagen, schließen wir damit Ulrichs kleine Filmecke in der Backlash-Preview und begeben uns dann auch Richtung Wochenende. Also ihr wisst, nochmal der Hinweis an dieser Stelle, ihr wisst, ihr könnt es Frage jederzeit einschicken an frage@headlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, YouTube einfach irgendwie drunter posten, in unseren Thread oder auf den Nachrichten-Button bei Facebook klicken. Wir sehen alles. Big Headlock is watching you oder so. Und wir bauen das dann hier ein. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann schaut auch ruhig auf unserer Support-Seite auf headlock.de vorbei und könnt uns da gerne was in die Kaffeekasse schmeißen, im PayPal-Account da. Das könnt ihr gerne tun. Ansonsten auch nochmal der Hinweis. Gerade die Freunde des deutschen Ringkampfs finden auf YouTube gerade ganz viel Kram. Da habe ich vom letzten Wochenende von den WXW Superstars of Wrestling habe ich diverse Interviews mitgebracht, die man sich da schön anschauen kann. Und klare Empfehlung da in diese Richtung, weil ja auch deutschem Wrestling mal eine Chance zu geben. So, und jetzt würde ich sagen, ab Richtung Backlash-Wochenends haben wir doch schon wieder länger gequatscht, als ich eigentlich gedacht hätte. Es war irgendwie auch zu erahnen, als ich hier diese Fragenrubrik noch aufgemacht habe, aber was soll's. Starten wir doch einfach mal mit NXT TakeOver Chicago. Das fühlt sich ja so ein bisschen merkwürdig, also zumindest in meinem Kopf ein bisschen merkwürdig an, weil das so reingeworfen irgendwie wirkt. So, normalerweise war man gewohnt, dass eigentlich immer nur vor den großen WWE-Pay-Per-Views gibt es ein NXT TakeOver. Jetzt gibt es plötzlich nochmal so eins im Mitte des Jahres, irgendwie nach WrestleMania. Und mir gefällt die Karte bis jetzt ganz gut, aber ich bin trotzdem noch nicht so 100% drin. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so von unten nach oben durch und starten gleich mal durch mit Eric Young gegen Roderick Strong. Der Kampf hat sich ja so ein bisschen aus den letzten Wochen entwickelt, diese Fehde zwischen Sanity und Roderick Strong geht ja schon etwas länger. Jetzt beim letzten NXT gab es ja nochmal eine fiese Attacke von Sanity gegen Roderick Strong und daraufhin hat Strong dieses Match gefordert. Ich finde, dass man Strong zuletzt gut dargestellt hat und auf jeden Fall auch da gezeigt hat, dass man vielleicht doch mehr mit ihm machen kann, als man so erahnt hat. Ich tippe da auf einen Sieg von ihm, ganz klar, und gebe dann ab an Ulrich. Wie ist deine Einschätzung zu diesem Kampf?
Ja, also zu Roderick Strong habe ich jetzt wenigstens endlich mal ein Bild von ihm nach diesen Video-Doku-Sachen. Die war echt toll. Also es war super. Jetzt habe ich, er hat ja immer einen sympathischen Eindruck gemacht. Jetzt habe ich ein bisschen mehr ein Bild von ihm. Das finde ich ganz cool. Mir fehlt aber irgendwie, vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst, so die Motivation, wieso Sanity jetzt auf ihn rumhackt, weil er halt Ty Dillinger geholfen hat oder wie, warum, weshalb.
Genau. Also, aus Prinzip.
Ja, also bei Sanity, da sehe ich irgendwo ein bisschen, ich finde die nach wie vor als Gruppierung schon interessant, aber mir fehlt einfach irgendwo ein weiterführender roter Faden, außer wir sind Chaoten und wir sind es halt einfach. Fertig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Match gut wird. Das ist besser wie normalerweise beliebige vom Main Roster zusammengewürfelte Matches, sage ich jetzt mal. Aber mir fehlt ein bisschen die Resonanz, wieso, und vor allem, weil man, es fühlt, am Ende kommt ja doch irgendjemand und dann wird er wieder zu dritt verprügelt. Punkt.
Ich finde auch irgendwie, dass, also grundsätzlich finde ich auch diesen Stable gut, aber ich finde auch, dass Eric Young irgendwie nicht gut genug rüberkommt, oder? Also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen was. Man hat ja immer vorher gesagt, so ja, Eric Young als Spokesperson oder als Anführer der Gruppe ist irgendwie eine gute Idee. Ich kann Eric Young irgendwie zurzeit nicht so recht ernst nehmen. Also ich weiß nicht genau, wo man den hinsteckt. Also Killian Dane und Alexander Wolf finde ich als Tag Team super. Aber Eric Young, da fehlt mir irgendwie noch was, dass ich den so 100% ernst nehmen soll. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber irgendwie überzeugt mich seine Führerrolle aktuell nicht so. Und genau das, was du gerade gesagt hast, das ist auch das, was ich bemängeln würde, dass man nicht genau weiß, wo Sanity überhaupt hin will. Also, die wollen zwar irgendwie Titel, aber auch nicht so recht. Dann wollen sie wieder Chaos. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade so Nikki Cross halt auch so ein bisschen ihr eigenes Ding macht.
Muss sie ja eigentlich auch, weil man kann sie ja nur begrenzt in Matches nahe schmeißen, weil halt einfach gut, mit Ruby Riott ging es dann schon, zugegeben. Ich habe ja Eric Young in seiner Vor-WWE-Ära nicht erlebt, weil ich TNA nicht gesehen habe. Aber deswegen kann ich mir auch kein Bild machen, was der so könnte. Er ist halt irgendwie, er wirkt so farblos. Er ist halt einfach ein Chaot, der irgendwo so ein weichgespülter Chaot, sage ich mal. Er ist halt ein bisschen da und erzählt immer irgendwas und dann, ja, fehlt halt. Also, der ist wie ein Roderick Strong in Chaos und halt weniger jetzt, weil Strong hatte jetzt eben diese Featurettes, wo man immer Persönlichkeit per Video aufgebügelt hat. Und Eric Young ist halt einfach da und ist, ich meine, die anderen zwei großen Brocken, die haben ja nichts zu sagen, so ungefähr. Und Nikki Cross, ja gut, die schauen wir mal. Wobei, von der habe ich auch noch ein bisschen wenig Bild jetzt. Ja. Vielleicht wird es jetzt besser.
Wer gewinnt denn das Ding hier, deiner Meinung nach?
Da fehlt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir das völlig wurscht ist, wenn das Match gut war. Da gibt es keinen, Roderick Strong hat auch keine bisher Rolle in irgendeiner Form, dass ich jetzt den Eindruck habe, der ist auf dem Weg nach irgendwo hin.
Okay.
Auch, die sind halt da als gute Füller, aber halt irgendwo ohne wirklich eine große Rolle, ja, zu spielen. Aber also als wird sicher, ich bin optimistisch, dass es ein gutes Match ist.
Okay. Ich kriege keinen Tipp von dir.
Sehr enttäuschend. Nee, ich meine, da könnte ich jetzt eine Münze werfen und sagen. Okay. Also ich würde, also was auch, wie es auch immer ausgeht, gehe ich davon, ich würde ja sagen, ich gehe davon aus, dass die Fehde weitergeht, was also jetzt heißen müsste, würde wahrscheinlich eher sagen, Sanity gewinnt, weil es halt auch weil es so unoriginell ist, dass die anderen zwei rauskommen und die ihn dann halt irgendwie umschlagen.
Na siehste, da habe ich dir doch noch einen Tipp aus der Nase gezogen. So, weiter geht's. WWE UK Title Match zwischen Champion Tyler Bate und Pete Dunne. Wir nehmen diesen Podcast ja Donnerstagabend auf, offensichtlich, oder Donnerstag am späten Nachmittag, auf, sprich einen Tag vor dem WWE UK-Special auf dem Network. Und irgendwie ist es ja schon ziemlich doof, dass WWE sich so ein bisschen selber gespoilert hat da im Vorfeld, dass man quasi schon gesagt hat, hier Tyler Bate trifft auf Pete Dunne. Ich freue mich auf den Kampf. Das sollte echt eine spannende Auseinandersetzung werden. Ich finde, Tyler Bate und Pete Dunne sind eigentlich so perfekte Gegenparts irgendwie in ihrer Darstellung und in ihren Charakteren. Das sollte ein richtig schönes Ding werden. Und ich freue mich auch darauf, weil allein, weil ich die beiden ja schon diverse Male live gesehen habe, habe ich da einen emotionalen Bezug zu. Ich tue mich hier mit dem Tipp ein bisschen schwer und würde einfach mal sagen, ich fände einen Titelwechsel hin zu Pete Dunne gut. So, auch gerade im Hinblick auf die auf den weiteren Verlauf, dass er dann eben als Terrorherrscher über die UK-Division herrscht. So, Ulrich, du.
Ja, auch hier, ich habe den UK-Tournament nur ein bisschen verfolgt, zugegeben. So, aber war, was ich gesehen habe, war gut. Ich habe das letzte Match von denen gesehen, das war auch gut. Ich gehe davon aus, es wird ein gutes Match. Ich finde, Pete Dunne gibt den unsympathischen Böseling ganz gut. Aber auch hier fehlt mir noch ein bisschen die Resonanz. Wenn das Ding mal wöchentlich laufen sollte, wird es vielleicht anders. Aber ich habe da keine Präferenz. Ich würde jetzt mal, wenn ich würfeln täte, würde ich sagen, den spektakulären Titelwechsel heben sie sich für einen anderen Moment auf, wo es ein bisschen noch mehr gewichtiger wirken soll. Das heißt jetzt zum Auftakt der wohl irgendwann jetzt dann doch beginnenden wöchentlichen Sache oder fürs zweite Special, wo ja auch, es hat noch keinen Termin, oder?
Nee.
Dass da vielleicht irgendwas passiert oder ich finde übrigens bei NXT nicht vor den großen Major Pay-Per-Views, da hätte ich mir, um das kurz hier einzuschmeißen, gewünscht, dass es für sich alleine stehen kann, wie die anfangs die Takeover, ja. Weil ich auch so zwei Pay-Per-Views an einem Wochenende ist mir eigentlich immer noch zu viel und wenn es dann nicht einmal ein großes Pay-Per-View ist, dann finde ich es irgendwo sinnfrei, dann hätte man einfach eine freie Woche nehmen können, damit NXT ein bisschen mehr für sich alleine stehen kann. Aber gut, ich sage auch hier mal, also ich glaube, dass der Titelträger wird seinen Titel behalten.
Okay. Ja, spektakulär ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil danach geht es weiter mit NXT Tag Team Title Ladder Match zwischen den Authors of Pain, den Champions und DIY. Das finde ich eine sehr interessante Auseinandersetzung. Also die beiden Teams haben schon gezeigt, dass sie ja sehr gut miteinander harmonieren und auch, dass gerade diese Chemie aus den kleinen, technisch versierten Leuten mit Tommaso Ciampa und Johnny Gargano gegen die beiden Riesen, dass das eine interessante Matchpaarung werden kann. Und ich glaube, gerade in so einem Leiter-Match hat das echt nochmal richtig, richtig Reiz. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wir wissen genau, dass die beiden kleineren Jungs da die spektakulären Sachen mit reinbringen können. Aber ich glaube auch, dass die Authors da wirklich einige dicke Bomben nehmen werden. Ich freue mich auf diesen Kampf sehr, weil ich finde, dass es einfach eine interessante Matchpaarung ist. Auch mal so diese großen, schweren Maschinen dann auf den Leitern zu sehen. Und deswegen glaube ich aber trotzdem, dass die Authors das Ding am Ende irgendwie nach Hause fahren werden. Einfach, weil ich DIY auf lange Sicht eben im Main-Roster sehe und zum anderen, weil ich auch finde, dass die noch ein bisschen länger ihren Titel halten sollten und einfach so eine nochmal eine zusätzliche Titelverteidigung gut gebrauchen könnten. Herr Steppberger, was sagen Sie dazu?
Ja, ich bin relativ zuversichtlich, dass das das beste Match des Wochenendes wird, weil wenn DIY drinsteht, war es eigentlich bisher immer super. Die Authors of Pain sind für das, was sie sind, richtig gut, finde ich. Ich habe auch die großen Matches, wo sie drin waren, die waren auch einfach immer bisher richtig gut. Und dazu können ja dann doch zwei Teams und eins allein kann auch nicht alles retten. Ich finde, dass es ein Ladder-Match ist, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ich finde, die sind einfach ein Ticken zu groß, um mit Leitern gut zu funktionieren. Quasi. Mal gucken, wie sie das kreativ umseten werden. Auch das, dass sie die Titel behalten, glaube ich auch, vor allem solange bei NXT kein zweites richtig, mir fiel jetzt schon gar kein weiteres Tag-Team mehr ein, wenn ich mal ganz blöd bin.
Ja, es ist jetzt zuletzt haben sich ja noch so Heavy Machinery, haben sich ja zuletzt noch zu Wort gemeldet, so nach dem Motto, wir sind jetzt auch da, obwohl die, glaube ich, erst gerade zwei Kämpfe gewonnen haben. So,
richtig.
Ja,
okay. Gut, die gibt's noch, aber die fallen ja in die, wir sind so ähnlich wie die großen Brocken. Also, und TM61 ist ja nur länger außen vor wahrscheinlich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Deswegen braucht man noch so die kleinen Sympathieträger, die halt ihr höhere Ziele haben, die man ihnen auch gönnen würde. Das wird sich noch länger ziehen, finde ich. Weil es mir hier kurz einfällt, passt so semi hier nahe. Die Candice LeRae. Die war ja jetzt in diesem Battle Royale dabei, ist die, aber das war nur so One-Off quasi, da weiß man jetzt nichts Genaueres.
Nee, oder? Da weiß man nichts Genaueres. Also da muss man einfach mal sehen. Ich meine, sie ist ja mit Johnny Gargano zusammen. Also von daher würde das ja
Eben.
auch passen in irgendwie einer Form. Also ich glaube, dass Candice auf lange Sicht auch bei NXT irgendwie landen wird. Und WWE sucht ja gerade nach neuen Damen, die da irgendwie reingeschmissen werden können. Die haben demnächst ihr Turnier. Ich gehe davon aus, dass die da mitmischen wird, einfach weil die es kann. Und die hat eigentlich alles, was man braucht, dass man bei NXT Erfolg haben kann.
Ja, eben. Also ich glaube hier ganz eindeutig, die Authors werden gewinnen. Das Match wird hoffentlich richtig gut.
Ja.
Ich finde übrigens auch hier nochmal, die Authors sind zwar die, sie sind ja de facto die Heels, aber ich finde halt auch so gut, dass die normalerweise trotzdem fair gewinnen.
Ja,
Dass Ellering nur sehr selten bis gar nicht eingreift und auch nicht so offensichtlich super fiesig.
genau, also das ist ja mal, wir beschweren uns ja gerade beim WWE-Booking ja immer darüber, dass man quasi Champions nicht stark darstellt und Heels nicht stark darstellt. Hier ist es das genaue Gegenteil, ne? Also die Authors haben ihren bisherigen Matches eigentlich immer gut ausgesehen. Und das, obwohl die beiden Jungs halt eigentlich echt grün sind, um es mal so knallhart zu sagen. Ne? Und die haben bis jetzt eigentlich immer, hat man gesagt, so vorher so, ja, oh, mal sehen, ob die da nicht irgendwie nervös sind oder so. Und die haben bis jetzt immer abgeliefert. Und die haben eben auch, wurden immer stark dargestellt und auch zu Recht stark dargestellt. Absolut alles richtig gemacht bis jetzt mit den Jungs. Und wie du gerade gesagt hast, ne, Paul Ellering hat zwar hier und da mal so ein bisschen eingegriffen, aber dann doch eher selten dafür gesorgt. Ich halte auch ein Eingreifen jetzt zwar für möglich, aber ich fände es auch besser, wenn man das einfach lassen würde und dann einfach mal sieht, dass die Authors halt eben auch so ein Match mitgehen können. Und du hast gerade schon Candice LeRae und die Damendivision damit angesprochen, dann können wir ja direkt auch weiterspringen zum NXT Women's Title Match zwischen Championess Asuka, Ruby Riott und Nikki Cross. Da ist ja noch die Verletzung von Ember Moon irgendwie dazwischen gekommen, das sollte hier ursprünglich ja ein Four-Way sein. Ja, ich finde das, also ein Four-Way hätte mich irgendwie mehr angemacht, weil ich finde, dass Ember Moon und Asuka ja immer auch diese schwelende Fehde haben und dass Ember Moon ja auch so der legitime Nachfolger oder legitime Nachfolgerin von Asuka bei NXT ist. Das hätte ja auch irgendwie gepasst. Ich glaube, dass hier, also auf jeden Fall, dass wir ein sehr gut und unterhaltsames Match sehen. Für Ruby Riott und Nikki Cross, finde ich, ist das wirklich auch mal eine wichtige Position, um mal zu zeigen, was sie können. Gerade Ruby Riott hat ja, glaube ich, jetzt erst gerade irgendwie zwei Matches bei NXT, die also zumindest so on camera und so. Da wird man mal sehen, wie die sich dann schlägt. Asuka wird hier das Ding aber verteidigen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Ruby oder Nikki sie da entthronen werden. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Für mich ist es Ember Moon, die den Titel gewinnen muss und dann im besten Fall beim SummerSlam-Wochenende. Ulrich, wie siehst du das?
Ja, ganz ähnlich auch hier wieder, weil ich finde, dass sie sich bei Asuka inzwischen ein bisschen, blöd gesagt, verrannt haben, dass nur ein ganz großer Name, in Anführungszeichen, ganz groß aufgebaute Person überhaupt glaubwürdig die Chance haben kann, dass sie gegen diese Maschine quasi mal gewinnt. Und die anderen zwei sind es halt einfach nicht, weil also, dann kommt noch dazu, Nikki Cross mit dem Titel, was macht die mit Sanity mit dem Titel? Das ergibt für mich gefühlt keinen Sinn. Dass da jemand einen Titel hat, das ist so, der Stable ist in der Art, Titel sind uns unwichtig, wir wollen nur Chaos und dann soll sie den Titel gewinnen. Und die Ruby Riott ist mir noch zu frisch, in Anführungszeichen. Die auch da hab, die tue ich, ich tue mir auch schwer mit dieser Figur, so wie sie halt ist, die als Headliner mir vorzustellen. Einfach, ist unfair, aber fühlt sich für mich halt einfach so an und vor allem jetzt in dieser Konstellation gar nicht. Wobei, es ist natürlich schon sehr ärgerlich. Die Verletzung von der Ember Moon war ja auch saublöd und ganz dummer Zuf. Man hat es ja gesehen, wenn die halt so dumm auf dem Ding landet, dann was soll man machen? Aber gut, ja, also das wär hätte sicher mehr noch als Match gehabt, aber jetzt muss man halt mit dem leben, was wir haben, so ungefähr.
Ja, ich finde auch generell, also das, was du gerade gesagt hast, wir müssen damit leben, was wir haben. Das so fühlt sich auch ein bisschen der gesamte Event an, finde ich. So. Also ich
Ja.
meine, klar, man hat halt noch Leute wie einen Cassius Ohno oder jetzt auch einen Drew Galloway, einen Drew McIntyre in der Hinterhand. Aber es fühlt sich halt eben, gerade jetzt, wenn du, je höher du in die Card gehst, hast du das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Übergangsevent. Also damit kommen wir zum NXT-Title-Match zwischen Bobby Roode und Hideo Itami. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe nicht, warum Hideo Itami dieses Titelmatch verdient hat. Also ich sehe es halt irgendwie nicht. Klar, der hat seine Geschichte und so und der hat auch schon gute Kämpfe abgeleistet, aber seit seiner Verletzung hat er jetzt mal bis auf den wirklich sehr, sehr guten Kampf gegen Roderick Strong, der übrigens auch noch kein Titelmatch in meinen Augen verdient gehabt hätte, hat er da jetzt noch nicht wirklich viel abgeliefert, ne? Also er war halt oft verletzt. Und auf einmal steht jetzt auf einmal im Main Event und wir sollen ja sagen so, yeah, Hideo, hey, ab die Post. Ich weiß nicht, also für mich ist Hideo da nicht gut genug aufgebaut und auch hier, ich bin mir sicher, dass das ein starker und interessanter Kampf werden wird, aber ich sehe ihn nicht als legitimen Herausforderer und damit sehe ich auch Bobby Roode weiterhin als Champion hier in dem Fall. Ne? Also nichts gegen Kenta, Schrägstrich Hideo Itami, ne? Das ist ein super Wrestler und ich bin wirklich ein großer Fan von ihm, auch gerade wenn so vergangene Matches. Ich habe letztes Mal im Daniel Bryan Podcast über sein Match mit Bryan Danielson gesprochen, ne? Was das für ein fantastischer Kampf war. Ne? Aber ich finde, dass hier noch nicht genug getan worden ist, um Itami so darzustellen, dass er Bobby Roode gefährlich werden könnte. Klar, er hat ihn jetzt zweimal niedergestreckt, geschenkt, aber es ist keine. Da hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Insofern sehe ich da weiter den Titel bei Roode. Was denkt der Ulrich dazu?
Ja, auch hier geht auch wieder in die gleiche Richtung, aber es halt einfach so offensichtlich ist. Es gibt ja böse Zungen, sagen ja, man steckt den jetzt da in das Titelmatch, damit man überhaupt was von ihm hat, bevor er sich das nächste Mal verletzt. Ich meine, da ist vielleicht auch was Wahres dran. Ich meine, man kann keinen Slow-Burn-Aufbau machen, weil man Sorge hat oder sich sorgt, dass er sich wieder irgendwie doof verletzt und dann hat sich das Thema wieder erledigt. Ja, ich finde, also ich stelle fest, Bobby Roode als in was er im Ring macht, finde ich gar nicht so faszinierend. Der hat halt einen Stil, der mich nicht so sehr begeistert, aber das Außenrum ist natürlich großartig. Die alleine Glorious ist halt glorreich, ne? Und Itami ist halt sein Finisher, der ist einer dieser Finisher, die ich einfach nicht mag, weil sie für mich blöd aussehen. Die mögen noch so ikonisch sein, sie sehen saublöd aus. Fertig. Aber also deswegen bin ich in diesem ganzen Match nicht so emotional investiert, wie es so schön heißt, weil einfach ist es halt da. Es wird sicher auch wieder nicht schlecht, aber es flasht mich einfach nicht.
Ja, muss halt mal sehen, ne? Also wir haben ja auch damals gesagt, als es hieß, irgendwie Bobby Roode gegen Shinsuke Nakamura, waren wir alle so, mal gucken, wie das wird, ne? Und dann danach waren wir alle so, wow, was ein Kampf, ne? Also, wie gesagt, der Aufbau ist halt eher ein bisschen dürftig, aber ich glaube halt eben, dass sie zumindest im Ring abliefern werden. Und ja, ich erwarte auf jeden Fall einen unterhaltsamen Event, weil sind wir ehrlich, NXT Takeover Events haben uns immer irgendwie überzeugt. Selbst ein durchschnittlicher NXT Takeover Event ist immer noch verdammt unterhaltsam. Und ich bin mir sicher, dass wir allein mit dem Leiter-Match und auch mit Tyler Bate gegen Pete Dunne, da werden wir zwei sehr, sehr
Ja.
gute Matches sehen und auch der Main Event dürfte auch gut werden. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass das irgendwie ein Langweiler wird oder sonst irgendwas.
Es hilft halt auch immens, dass es bloß 2 Stunden sind.
Ja, das kommt natürlich auch
Immer.
dazu. Ja, klar. Ja,
Also
also.
das, weil halt einfach nichts gestreckt wirkt und Nullo und Basta, wobei ich glaube, einer hat auch mal überzogen, aber jedenfalls, es ist halt kompakter. Man
Ja.
sagt man so, oh, was bloß 5 Matches, aber unterm Strich sind es halt auch nur 2 Stunden und das passt schon alles.
Eben, also das, und vor allem 2 Stunden kann man sich auch mal so locker anschauen und du musst dir nicht erstmal so einen halben Tag freinehmen, so in dem Sinne, weißt du? Ja, aber es ist ja generell ein vielfältiges Wochenende. Ne? Wir haben jetzt Freitag, haben wir eben WWE UK Special, dann Samstagnacht haben wir dann eben NXT und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag WWE Backlash. Also da gibt es dann schon einiges zu schauen, also einiges an Wrestling zu schauen. Drei Events, also einmal 90 Minuten, einmal 2 Stunden und dann einmal so 2,5 bis 3. Das ist schon einiges so in 3 Tagen. Plus dann geht es natürlich am Anfang der Woche direkt wieder weiter mit Raw und SmackDown. Also WWE haut da auf jeden Fall den Content ordentlich raus. Und damit würde ich auch sagen, kommen wir dann zu WWE Backlash. Ja, ich frage erstmal so vorweg, wie ist denn deine Stimmung? Deine Stimmungslage vor dem Event? Bist du schon aufgeregt? Hast du da Bock drauf? Hast du mehr Bock drauf als auf Payback?
Nö, traurig, aber wahr. Es ist zum einen natürlich, weil es halt 2 Events am Wochenende sind. Das ist für mich immer ein bisschen lästig, weil ich es ja live anschauen möchte, wie es halt so ist. Und irgendwo momentan habe ich ein bisschen Durchhänger, was auch mit dran liegen mag, dass jetzt halt einfach, also durch den Roster-Shake-up mir bei SmackDown ein paar sehr zuverlässige, anschaubare Leute verloren gegangen sind und der Ersatz für mich nicht wirklich gleichwertig ist. Und halt auch natürlich, da kommen wir noch hin, dass ein Main Event ein ganz großes Fragezeichen ist, und ein paar andere Geschichten auch noch. Also, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine große Enttäuschung wird, aber ich tue mir auch sehr schwer zu glauben, dass es jetzt richtig toll wird.
Ja, ich meine, Enttäuschung ist es ja auch nur dann, wenn man hohe Erwartungen daran hat. Das ist ja auch wiederum die Frage, ne? Also, ich muss sagen, ich habe auf ein paar Sachen habe ich überraschend Bock. Also, ich bin auf der einen Seite halt gespannt, wie der Main Event ausgeht und zum anderen habe ich auch Ich würde es mir so wünschen, dass Breezango und die Tag Team Title gewinnen, weil ich finde, die
Ja.
beiden haben sie wirklich echt gut aufgebaut. Ne? Also, man merkt halt, das SmackDown-Roster ist noch so ein bisschen im Übergang. Also, die haben, wie du gerade schon gesagt hast, ne, die haben halt eben viele Abgänge zu verzeichnen und irgendwie versucht man noch gerade so seine Linie wiederzufinden, habe ich das Gefühl. Wenn du dir SmackDown vor dem Shake-Up anschaust und dann danach, merkst du halt schon, da wurden halt einfach viele Fäden gekappt, die irgendwie noch nicht wieder aufgenommen werden konnten und auch einfach. Wo die Storyschreiber auch irgendwie noch am Ausklamüsern sind, so wie positionieren wir die Leute, was machen wir damit, ne? Und deswegen ist der Aufbau, finde ich, zu Backlash, naja, solide ist dann noch relativ positiv ausgedrückt, sagen wir es mal so. Ich finde aktuell SmackDown besser als Raw, aber Raw finde ich auch ziemlich katastrophal momentan. In diesem Sinne, ist SmackDown auf jeden Fall ein ganzes Stück schwächer aktuell, als es noch vor dem Shake-Up ist, muss man sozusagen. Damit würde ich mal sagen, machen wir hier mal den Rundown durch die einzelnen Matches. Wir haben ja acht Stück an der Zahl, sprich sieben Matches für die eigentliche Main-Card und eben ein Kick-Off-Show-Match. Und da ist der allseits beliebte Internet-Darling und Publikumsliebling Ty Dillinger vertreten. Der trifft nämlich auf Aiden English, den Künstler, der immer weint, der so hochemotional ist.
Ja, ich finde das Match interessant. Also zum einen ist natürlich klar, dass Tai gewinnen wird, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht rumtun. Außer sie wollen eine Fehde aufbauen, was ich jetzt auch ein bisschen komisch finden würde. Mir tut Aiden English ein bisschen leid, weil ich glaube, also ich habe ihn als Solo-Wrestler nicht wahrgenommen. Zu der Zeit, wo ich wieder ein bisschen aktiver eingestiegen bin, da waren die Vaudevillains schon. Und deswegen kann ich seine bisherige, ich meine, er ist ja jetzt mehr oder weniger sein alter Charakter wieder, wenn ich das jetzt richtig
Genau,
verstanden
ja,
habe.
der war es halt vorher, ja.
Ich finde, dass sie den viel zu wenig aufgebaut haben, jetzt die letzten paar Wochen. Gut, das mag jetzt ein bisschen abrupt gewesen sein, dass Gotch von der WWE verschieden ist quasi, aber English hätte ein bisschen mehr gebraucht und das ist zum Beispiel auch, wo ich mal gedacht habe, warum setzt man den dann nicht auch mal für 5 oder 10 Minuten bei Talking Smack hin und lässt ihn mal machen? Das hat bei anderen Leuten, wo man es nie gedacht hätte, auch Wunder gewirkt. Ich meine, Baron Corbin. Der ganze Charakter funktioniert nur, weil er bei Talking Smack endlich mal was vernünftig sagen konnte. Und so Jinder Mahal hat auch jetzt bei SmackDown plötzlich sowas wie ein Profil, jenseits von seiner physischen Profilsorte, die natürlich da ist. Also dem fehlt ein bisschen was an Aufbau und jetzt wird er halt verheizt an den Tai ein bisschen. Also ich weiß nicht, ich denke, das Match wird wohl gut. Es wird auf jeden Fall stimmungsvoll sein, weil die Leute Tai Dillinger lieben alle, aber könnte vielleicht sogar mehr sein für beide.
Ja, also ich sehe jetzt, das wird halt ein Kick-Off-Show-Match werden, das wird irgendwie so 8 Minuten kriegen. Die Leute werden
Mit
halt heiß auf,
Werbepause, genau.
ja, die Leute werden halt heiß auf Ty Dillinger sein, wie du schon gesagt hast. Die werden dann fröhlich 10, 10, 10 rufen. Ja, das wird halt ein Anheizer werden, sagen wir es mal so. Und Aiden English präsentiert sich ja momentan so ein bisschen als Prügelknabe, der dann immer da, der gerne, naja, Gefühlsausbrüche irgendwie da bekommt, wenn irgendwas nicht nach seinem Willen geht und so. Ich bin gespannt, wie man ihn da positioniert in Zukunft, weil ich finde auch, dass er eigentlich jemand ist, aus dem könnte man was machen. Also man versucht jetzt ja so ein bisschen ihn da zu positionieren, aber ich gebe dir vollkommen recht, man hat noch nicht wirklich den Weg für ihn gefunden. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, das beschreibt irgendwie so ein bisschen das gesamte Roster. Ne? Also ich erwarte ja auch einen klaren Sieg von Ty Dillinger, alles andere wäre extrem albern. Und außer Aiden English lässt sich auf einmal irgendeine Trademark-Betrügerei einfallen, weißt du, so im Sinne von, der hat auf einmal eine neue Waffe in der Ringecke liegen, irgendeinen Gegenstand, keine Ahnung was, so, mit dem er dann Teil niederschlägt und sowas. So,
Ich wollte gerade
das.
sagen, hat Aiden English eigentlich schon eine Ausrichtung als Face oder Heel aktuell? Momentan ist es doch gar nichts.
Ich
Oder?
würde
Er
mal
ist.
sagen, ja, aber so, ich würde mal sagen, er ist schon heelisch eher.
Ja, aber ich hatte den Eindruck, dass er mehr so in der neutralen Ecke gerade rumrennt und noch überlegt wird, wie man jetzt wirklich programmieren soll. Aber mehr so Füller, sage ich jetzt mal. Aber gut, schauen wir halt mal, ja.
Ja, also ich glaube, wir sind uns da beide einig, dass Dillinger macht das Ding. Und damit kommen wir dann auch zur Main Card. Da starten wir hier durch mit Eric Rowan gegen Luke Harper. Also die beiden ehemaligen Wyatt Family Members irgendwie gegeneinander. Also man weiß aktuell aber auf jeden Fall mit beiden nicht, wo sie hinwollen. Ne?
Ja.
Also Luke Harper ist wrestlerisch halt der ganz starke. Eric Rowan ist halt eben das schwarze Schaf der Wyatt Family. Und ja, ich glaube, wir alle würden uns irgendwie freuen, wenn Luke Harper hier einen klaren Sieg davontragen würde und wenn man es damit irgendwie schaffen würde, ihn zu positionieren. Ich sehe es aber ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, dass man Eric Rowan hier einen Sieg geben wird, damit die Fehde weitergeht, weil man eigentlich für beide keine Ahnung hat, was man mit denen anfangen soll. Und insofern lässt man halt die Fehde ein bisschen weiterlaufen und lässt Eric Rowan hier irgendwie unfair gewinnen und dann geht es noch ein bisschen weiter. Also Ich finde, Luke Harper ist einer der ganz großen Verlierer des Superstar Shake-Ups, wo man nicht so genau weiß, was aus dem werden soll. Das ist so ein
bisschen schade. Aber auch vorher auch schon so, weil irgendwie, weil dann die ganze Wyatt Family Geschichte komplett über Bord gegangen ist und nur noch Orton gegen Wyatt war und dann Luke Harper irgendwie sich dann kurzzeitig alliiert mit Orton und dann einfach aus dem Bild des Schild draußen war. Und jetzt hat er halt ein schwarzes T-Shirt, super. Also ich finde die Tatsache, dass Eric Rowan jetzt eben diese, was ich gerade gesagt habe, der sitzt auf Talking Smack und darf dann ein Stück eine Weile am Stück reden und quasi jetzt den komischen Charakter aufbauen und wie gut das funktioniert, wird sich zeigen. Aber der kriegt diese Positionierung da und darf jetzt, ich bin hier Clown, scharf mit Clownsmaske und sonst was, ganz merkwürdig. Und Luke Harper hat das nicht. Das alleine sagt mir, dass sie jetzt den mehr schieben erstmal. Und ob es schon funktioniert, schauen wir mal. Also das Problem, was ich hier habe, ist ein bisschen, wieso, mich interessiert das alles nicht. Die Wyatt Family ist für mich ein großes schwarzes Loch an Interesse, schon immer gewesen leider. Und der Einzige, der dem entfliehen konnte, war Braun Strowman. Und das ist eigentlich auch schon faszinierend, dass aus dem, der vorher, der ja totaler Rookie war, was aus dem geworden ist jetzt. Und die anderen zwei, die viel bis zumindest mehr schon von vorne weg konnten, die einfach seit ewig, gut, die waren auch öfters verletzt, logisch, aber dass da überhaupt nichts geht und es gibt ja auch, wie du schon sagst, auch überhaupt keinen Platz im Roster, wo ich mir vorstelle, was machen die da, außer gegeneinander kämpfen.
Ja, ich hab letztes Mal schon gesagt, wir hatten eine Frage, die halt explizit auf Luke Harper abgezielt hat und ich habe auch gesagt, ich fände, Luke Harper hätte man, also entweder musst du den halt wirklich dann als Erleuchteten präsentieren in irgendeiner Form oder du hättest ihn erstmal aus dem Programm nehmen müssen und dann eigentlich eine komplett neue Rolle geben müssen. Aber auch Eric Rowan, also dass die jetzt quasi beide noch so als Solo-Anhängsel der White Family, also so ein bisschen so als Relikte, als Überbleibsel, also früher hat man, also als damals die Hart Foundation auseinandergefallen ist, hat man Owen Hart als Nugget bezeichnet, ne? Und der irgendwie so im Klo schwimmt. Also. Und so ein bisschen so hört sich halt, sind Eric Rowan und Luke Harper aktuell auch. Und das ist gerade für jemanden wie Luke Harper extrem schade. Also ich weiß nicht, es ist halt auch so ein Kampf, der ist halt irgendwie da. Luke Harper interessiert mich, Eric Rowan interessiert mich überhaupt nicht. Und insofern kann ich da nur sagen, ich hoffe, Luke Harper gewinnt, ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen. Ne? Ich finde es irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Und es ist eigentlich nur eine Übergangsfehde, wo man einfach spürt, dass es eine Übergangsfehde ist und das tut einer Fehde jetzt nie so besonders gut. Machen wir da mal weiter hier. Six Women Tag Team Match zwischen Becky Lynch, Charlotte und Naomi auf der einen und Carmella, Natalia und Tamina auf der anderen Seite. Und ich frage dich jetzt erstmal, Charlotte ist jetzt auf einmal auf der guten Seite. Wie gefällt dir das?
Ich finde, dass wie man es schafft, in kürzester Zeit die komplette Frauendivision in SmackDown uninteressant zu machen. Für mich dieses Ganze, also Charlotte da in diese Mischung reinzuschmeißen, das hat ja eigentlich Potenzial gehabt. Ich finde auch nach wie vor, dass man Alexa Bliss, hätte man ja da eigentlich Mickie James wenigstens da lassen können. Die hat ja gerade nichts zu tun bei Raw. Die macht auch gar nichts bei Raw. Was macht die da? Die hätte sie da gelassen, hätten wir jetzt noch eine zweite gute, ich meine, Veteranin gibt es in Natalia da auch schon, klar, aber dann auch diese, ja, wieso ist jetzt Charlotte eigentlich die Gute quasi? Die müsste die arrogante Queen sein, die mit denen alle den Boden aufwischt, jetzt vielleicht super neidisch ist, dass Alexa ihr was voraus hat, suchst dir aus, aber jetzt wird halt Buddy-Buddy und irgendwie, und gut, die wird sicher turnen gegen Naomi, ja, obwohl das Gerücht sagt ja, Carmella ist jetzt die nächste Auserwählte erstmal, was auch irgendwie schon, ich habe nichts gegen Carmella, man höre und staune, aber das wirkt auch sehr, wie soll ich sagen, fehlgeleitet, diese Idee erstmal. Aber vor allem, jetzt hat man hier ein 6-Frauen-Tag-Team-Match, das eigentlich vor ein paar Pay-Per-Views hatten wir 3 Frauen-Matches drauf und die waren alle in sich ein bisschen interessant bis sehr interessant. Jetzt haben wir ein Gruppen-Match, wo es um nichts geht, außer um irgendwas. Und also, das tut mir schon irgendwie leid, dass das plötzlich, ja, kaum nimmst du die Alexa Bliss raus, ist der ganze Rest uninteressant, so ungefähr.
Ja, also man merkt halt schon, dass Alexa Bliss da echt eine riesen Lücke hinterlassen hat irgendwie. Ich finde auch, dass Charlotte als in der Babyface-Fraktion so ein bisschen untergeht. Also ich finde diese Fehde zwischen dem Welcome Committee, wie sie ja heißen, also Carmella, Natalia und Tamina mit James Ellsworth noch an der Seite, tue mich da schwer mit. Ich sage ja auch immer, also wenn ich ein Stable haben will, also auch bei Damen, ich finde, dann sollten die auch irgendwie so als Stable auftreten, sollten entsprechend auch so aussehen und so. Das fehlt mir aktuell noch. Diese Damengruppierung, die gibt mir irgendwie gar nichts. Also das ist so wild zusammengewürfelt einfach, weil es halt die drei anderen Damen sind, die halt noch so übrig sind. Und Naomi am Mikrofon ist auch ein bisschen kompliziert. Becky Lynch, da weiß ich nicht, wo man mit ihr hin will. Die ist so ein bisschen so pseudolustig hin und wieder, also so ein bisschen zu buschikos, um es mal so zu sagen. Und Charlotte ist einfach, weiß ich gar nicht, was sie aktuell darstellen soll. Also sie hat auf einen Schlag dieses Queen-Ding hat sie irgendwie verloren, dadurch, dass sie auf einmal auf der guten Seite ist. Und kann diese Arroganz, diese natürliche Arroganz halt eben nicht mehr ausstrahlen. Die fehlt mir massivst derzeit. Und das war wie bei Ric Flair. Ric Flair hat für mich auch nie als Good Guy so richtig funktioniert, wobei der noch besser funktioniert als Charlotte hier. Aber das finde ich eine ganz merkwürdige Entwicklung. Und du sagst das eigentlich ganz richtig, wenn du sagst hier, dass die SmackDown-Damen-Division halt aktuell langweilig ist. Also ganz so krass würde ich nicht sagen, aber man merkt halt einfach, dass da wirklich mit Alexa Bliss halt eben jemand weggenommen worden ist, auf dem das Ding gefußt hat. Die ganze Damen-Division hat eben Alexa Bliss auch gebraucht, gerade was so Ausstrahlung und die Promos angeht und so. Und wir sehen jetzt bei Raw. Bei Raw ist Alexa Bliss derzeit das einzig Interessante, um es mal so ganz krass auszudrücken.
Es ist ziemlich grob, gell? Da wird das Mädel vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr beim Draft denken sich, ja, Alexa Bliss, warum eigentlich? Hä? Gut, ich meine, dass er super Mimik hat, das ist ja, das wusste man ja auch schon, aber die macht alles so rund und wenn du jetzt eine Alexa gegen eine Bailey stellst, Bailey wirkt so verloren. Ja. Die hat keine Linie, hat keine Ausstrahlung mehr, ist einfach nur langweilig so ungefähr. Und Alexa wischt so mit ihr den Boden auf, dass es kracht. Und bei Becky Lynch sehe ich das Problem, dass die irgendwo einfach, die hat keinen Status. Die wird auch nicht aufgebaut. Jetzt spielt sie halt wieder die zweite Geige hinter der Charlotte. Hätten sie es wenigstens gegeneinander ja, wobei da hat damals so viel geschadet, dass sie jedes Match gegen Charlotte immer möglichst dumm verloren hat, weil sie sich von Ric Flair oder dann auch Dingens, Dana Brooke hat verarschen lassen, das Schlimme ja, mit dieser, oh, Ric Flair kommt raus, jetzt wird Charlotte disqualifiziert, wo wirklich sowas von hohl war. Wo man sich immer denkt, wie blöd muss Becky Lynch eigentlich sein, wenn sie zum tausendsten Mal auf so einen Scheiß reinfällt. Das tut ein bisschen weh und jetzt haben sie es halt einfach alle zusammengeschmissen und jetzt gucken wir mal, was passiert. Also das finde ich ein bisschen, ja, also schade, also die Frauen, jetzt ist, dass es so zusammenklappt, mehr oder weniger, aber mal gucken. Das Match an sich, keine Ahnung, ist schwer zu sagen.
Ich meine, ja, hau raus, ich will einen Tipp. Die Guten oder die Bösen?
Ich glaube einfach, weil wir haben nichts Besseres zu tun, als dass wir die Bösen gewinnen, damit die Guten was. Und eben Carmella gestärkt wird als potenzielle Herausforderin von Naomi und sonst was.
Ich glaube auch, dass hier das Welcome Committee gewinnt, einfach weil es Sinn macht, dass die gewinnen. Also wenn du einen Stable hast, dann sollen die gefälligst auch irgendwie da siegreich draus hervorgehen, einfach deshalb. So, weißt du? Ja. Ansonsten brauchen sie das Stable nicht. Wenn sie jetzt schon den ersten großen Kampf, also wirklich auf einer Pay-Per-View-Bühne, wenn die ihn direkt verlieren, dann macht das für mich irgendwie keinen Sinn vom Aufbau her. Deswegen klare Siegeskarte hier an die bösen Mädchen. Ja, nächster Kampf. Auf den freue ich mich tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf den freue ich mich. Das ist nämlich das WWE SmackDown Tag Team Championship Match zwischen den Usos und Breezango. Und ich muss mal sagen, also erstmal haben wir auch schon zuletzt mit Kyle und so drüber gesprochen. Also die Usos am Mikrofon sind plötzlich leidig unterhaltsam, wenn auch noch ein bisschen zu überdreht. Ich finde, die könnten jetzt gerade zuletzt bei SmackDown ein bisschen mehr Ruhe hätte da ganz gut getan und ein bisschen weniger gekreischt, aber nichtsdestotrotz. Aber Breezango sind für mich derzeit das Unterhaltsamste, was bei SmackDown rumläuft. Und das hätte ich vorher nie erwartet. Aber diese Einspieler, die sind so fucking unterhaltsam. Das macht so einen Spaß, denen dazu zu gucken, weil es einfach so ein blöder Humor ist. Damit bringst du ein Team over. Gerade mit diesem blöden Gimmick. Und auf einmal interessiert man sich für Breezango, was ich mir immer erhofft habe, dass das irgendwie passiert. Und jetzt auf einmal geschieht das dann auch. Und ich find's super und ich hoffe einfach mal, dass Breezango hier die Titel gewinnen, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil ich bei sowas immer falsch liege. Aber ich finde die aktuell total gut. Ulrich, wie sieht es bei dir aus?
Ja, auch. Also ich finde, ich habe irgendwie ich habe seit ich das, wie hieß es, Breaking Ground war es, gell?
Ja.
Diese Geschichte, da war ja Tyler Breeze einer der Fokus-Charaktere, denn mit dem zum Finale sein Call-Up. Fandango habe ich die große Zeit mit nach Raw und nicht nach WrestleMania auch noch nicht live miterlebt, aber der Charakter ist ja auch so absurd für sich, dass die so zusammen so gut funktionieren. Ich finde, gut, der Tiefpunkt war diese Solar-Geschichte damals.
Das
war
stimmt.
so schlimm, dass da was. Ich finde das auch, ich finde es super. Ich meine, die sind so absurd, aber halt eben auf eine humorvolle Art absurd und nicht irgendwie, das ist dem, also, ich sag mal, Ascension ist so ein Problem in der heutigen Zeit, wo alle ein bisschen realistisch sind, hast dann so komische Nasenbären mit ihrer Facepaint und, aber also nicht, ich meine, die Usos haben auch Facepaint gehabt, aber da hat es halt in der Abstammung seine Bedeutung, wie auch immer. Also ich würde mich auch Brisango gut finden. Ich muss im Rahmen der Tag-Team-Geschichte, ich finde übrigens auch interessant, dass die Collins tatsächlich einigermaßen interessanter geworden sind, als sie vorher waren. Jetzt, weil sie einfach sie selbst sein dürfen, nimm mal eine dämliche Gimmickrolle. Also gut, wie lange das anhält, werden wir ja sehen. Aber ich finde eigentlich am Rande sehr deprimierend, dass irgendwie American Alpha total im Arsch ist.
Ja.
Dass die hätten so groß sein müssen. Und jetzt haben wir hier Usos gegen, also die Usos sind ja so quasi das Allzweckteam, wo man immer hingeht, wenn man halt jemand braucht. Das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, das ist halt einfach so. Und Brisango, also ich fände es auch sehr cool, wenn die mal, wenn auch vielleicht nur kurz, aber überhaupt mal irgendwas bekommen.
Ja, also als lange Champion sehe ich die auch nicht, weil dieses Gimmick kannst du halt nicht dominant aufbauen, so in dem Sinne, ne? Also das klappt halt nicht. Aber mal so diesen Feel-Good-Moment, den hätte ich dann schon ganz gern. Den hätte ich vor allem auch gerne bei einem großen Event, also groß im Rahmen eines Smackdown-Events, so in dem Sinne. Und das fände ich einfach nett, so als Belohnung für die Arbeit, die sich die beiden zuletzt gemacht haben. Und sie kommen ja auch gut bei den Fans an. Also das würde mich freuen. Und ich finde es einfach bewundernswert, wie man dann doch irgendwie trotzdem noch geschafft hat, aus denen was rauszuholen. Also wenn man immer gesagt hat, so, nee, die sind total im Arsch, die sind total im Arsch. Und da sieht man mal halt, dass im Wrestling ist irgendwie nie was total im Arsch. Sobald dann halt eben eine gute Idee kommt oder eine gute Art, wie man irgendwas präsentiert, auf einmal ist schon was wieder interessant. Und schwupps, hast du was Brisango-mäßiges, was noch vor, keine Ahnung, einem halben Jahr nur für Comedy-Lacher der Fall war, ist jetzt für Lacher gut, ne? Und gleichzeitig aber auch für ja, eine gute Geschichte und einfach für sympathische Charaktere, ne? Also, da haben sie zuletzt alles richtig gemacht. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Match.
Ganz kurz hier noch, auch weil ich eben jetzt auch aus aktuellem Anlass, nachdem ja Golden Truth jetzt scheinbar Vergangenheit ist, die waren ja auch so, dass als reines Comedy-Team zusammengekoppelt, so, aber hier, da hat halt es nicht so gefühlt nicht so funktioniert, weil halt R-Truth einfach zu beknackt ist. Und Goldust für sich, ich glaube, der funktioniert für sich alleine wahrscheinlich auf Dauer auch besser. Also da war diese Absurdität, die hat sich, glaube ich, nicht in was Ernsteres umbauen lassen. Und Brisango ist halt einfach irgendwie homogener, dass es vielleicht doch mal auch eine, dass man es ihnen ja abnimmt, dass sie mal was Höheres auch erreichen könnten, zumindest zwischendurch. Ja. Und dann, aber ja, also wird hoffentlich auch gut. Ich meine, die können alle was, dann schauen wir halt mal.
Ich glaube halt auch, also Brisango, also Fandango und Tyler Breeze, da hat man, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht so richtig gesehen, was die eigentlich auch im Tag-Team zu leisten imstande sind. Ich hoffe halt, dass die hier ein bisschen Zeit kriegen und dass es auch wirklich über ein 8-Minuten- oder 10-Minuten-Match ein bisschen hinausgeht. Also ich hoffe da einfach mal, dass sie vielleicht so 15 oder 16 Minuten kriegen und da wirklich ein gutes Tag-Team-Match einfach abreißen, weil die Usos können das und so rein vom Können das Tyler Breeze und Fandango eigentlich auch.
Ja.
So, weil man die mal lässt. Aber das hat man ja bis jetzt ja noch nicht. Und deswegen bin ich da mal gespannt, wie sich das einfach entwickelt. Nächster Kampf. Baron Corbin gegen Sami Zayn. Ja, Baron Corbin weiterhin irgendwie als relativ große Bedrohung halt eben bei SmackDown aufgebaut, aber auch irgendwie nicht so konsequent. Sami Zayn ist auch irgendwie immer da, aber halt auch irgendwie nicht konsequent. Und für mich fühlt sich dieser Kampf so ein bisschen reingeworfen an. Also ich sehe da jetzt nicht, ich habe da jetzt keinen emotionalen Bezug zu, um es mal so auszudrücken. Und im Endeffekt muss man mir auch erstmal Sami Zayn wieder ein bisschen näher bringen. Bei Baron Corbin ging das schon besser. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier das Gefühl, dass man die beiden einfach noch so auf die Karte geschmissen hat, damit man irgendwie die beiden auf der Karte hat, so in dem Sinne. Auch da denke ich, dass das Baron Corbin besser tun würde als Sami Zayn. Wie sieht das bei dir aus, Ulrich?
Ja, also ich finde, dieses Match sieht für mich aus wie ein Match, das dafür da ist. Es hat nur einen Zweck, nämlich Baron Corbin aufzubauen. Also Baron Corbin zu stärken, weil der kann's, dem hilft es weiter, wenn er das Indie, also ich meine, das geht ja auch ein bisschen in seine Richtung, die Indie-Lieblinge verkloppen, was ihn so nervt, dass da die kleinen Jungs, ich meine, so klein ist Sami Zayn ja auch nicht, aber dass die Lieblinge so hofiert werden und er, der Badass von den Leuten, nicht so den Respekt kriegt, den er verdient. In die Richtung geht es ja auch ganz eindeutig wieder, was ja auch eigentlich mit Baron Corbin immer am besten funktioniert hat. Sami Zayn, der verkraftet es, wenn er mal wieder eins auf die Fresse kriegt, weil ich meine, es ist halt so, ich mag ihn ja auch, aber am besten, seine Rolle ist halt einfach die des Leidenden, das über und möglichst plakativ leiden, sodass es auch für fast zu vieles gut ist, und genau das wird es hier halt sein. Baron Corbin macht ihn rund. Die Frage ist bloß, wie viel darf Sami Zayn zeigen, oder wird das so quasi nach dem Monster, oder wird Baron Corbin ein bisschen auf Monster getrimmt, so nach dem Motto, der dann huch sogar den Zayn macht er sofort platt.
Ja, werden wir sehen, ne? Aber wir sind uns einig, dass hier irgendwie Baron Corbin wahrscheinlich den Sieg davon trägt. Also, es macht ja auch irgendwie Sinn. Also, du brauchst halt eben da neue starke Kräfte, und Sami Zayn hat halt irgendwie schon ein Standing, und das wird er auch so schnell nicht verlieren. Baron Corbin braucht aber einfach einen Sieg, damit er halt eben weiter ernst genommen würde. Insofern glaube ich, dass wir da ganz gut mitfahren, wenn Baron Corbin hier auch mal beim Pay-Per-View mal wieder was gewinnt. Kommen wir gleich, glaube ich, auch zum nächsten Kampf springen, glaube ich. Da wird es mich dann ein bisschen interessanter, weil der auch ein bisschen mehr aufgebaut ist. Shinsuke Nakamura gegen Dolph Ziggler. Und da frage ich dich erstmal, du bist ja kein großer, ich bin ja Fanboy von Nakamura, ne? Ich liebe ihn ja abgöttisch und allerspätestens seit seinem Debüt im letzten Jahr. Wie hat dir bis jetzt der Aufbau von Nakamura im Main-Roster gefallen? Also viele sprechen ja da von einem kalten Aufbau. Teilst du das? Findest du das gut? Oder findest du, man hätte ihn viel früher in den Ring stecken sollen?
Ich meine, als jemand, der Nakamura-Matches nicht als besonders spannend und prickelnd erachtet, habe ich kein Problem damit, wenn das nicht jede Woche passiert. Es ist einfach so. Um schon mal vorweg, natürlich wird Nakamura hier gewinnen. Das ist überhaupt kein Thema. Die Frage ist, wie sehr zum Opfer Dolph Ziggler gemacht wird, der ja auch als Opfer gut funktioniert, aber halt nicht so als leidendes Opfer, sondern immer so, oh, ich kriege auf die Fresse, das ist doch kacke. Das ist ja auch die ganze Rolle hier, dass er sich nicht respektiert genug fühlt und deswegen kommt dieser Fuzzi daher und der wird hofiert und la la la. Am spannendsten in diesem Match ist für mich, wie sie harmonieren werden, was da tatsächlich passiert letzten Endes, wie gut sie aus dem was rausmachen können, was ja immer das Gleiche ist. Nakamura zappelt halt rum, macht Grimassen und haut ihm dann irgendwann das Knie ins Gesicht. Das ist so meine Kurzzusammenfassung eines Nakamura-Matches. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also ich find schon okay, dass man ihn nur dosiert einsetzt, weil eben Leute, die ihn toll finden, die freuen sich dann doppelt so viel, dass er jetzt doch mal was macht, und die Leute wie ich, die das außenrum besser finden, wie das, was er dann tatsächlich anstellt, denen reicht es dann schon auch. Also, ja, also ich weiß auch nicht. Also es ist, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt, also ich hätte mir fast allerdings sogar fast eher dann noch, dass man ganz konsequent und sein erstes Match gleich schon eine Bedeutung gibt.
Ja.
Die Frage ist halt nur, welche. Ob man gleich um irgendeinen Titel, dann gibt es ja bloß zwei. Das Problem ist bloß, dass die gerade anders belegt sind. Also ich hätte, ja, also muss ich so sagen, ich hätte wahrscheinlich wirklich gleich so all in quasi.
Okay. Ich finde das ehrlich gesagt, so wie sie es bis jetzt gemacht haben, eigentlich ganz, ganz gut und auch sinnvoll, weil du schon gesagt hast, ne? Also ich glaube, man muss Nakamura dosiert einsetzen, und vor allen Dingen dadurch werden dann eben auch die Auftritte, die er dann eben hat, zu was Besonderem. Ich glaube, das wird aber nach diesem Debüt quasi, wird sich das wieder geben. Also ich glaube, dass man ihn dann regelmäßig einsetzen wird, sondern dass man einfach nur den Start quasi so ein bisschen rausgezögert hat. Und ich finde auch, dass Dolph Ziggler eigentlich ein sehr guter Gegner für ihn in diesem Punkt ist, weil er zum einen etabliert ist, obwohl er halt schon so oft eins aus dem Maul bekommen hat, ist er aber trotzdem ein etablierter Bösewicht in Anführungsstrichen. Ist, glaube ich, auch jemand, der die Aktion von Nakamura entsprechend verkaufen kann. Ja, und von dem Kampf erwarte ich mir auf jeden Fall einen Sieg von Nakamura. Alles andere wäre sehr merkwürdig. Aber ich erwarte auf der anderen Seite halt eben auch, dass Dolph Ziggler ihn da wirklich extrem gut aussehen lässt. Und dass hoffentlich Dolph Ziggler halt eben auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die heelische Richtung geht, als er es sonst immer getan hat. Dieses Jammerige geht mir so ein bisschen auf den Keks, sondern ich finde, wenn jemand jammert, dann darf er auch ruhig mal ein bisschen betrügen. Das sollte er da vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen. Abwarten, wie das dann umgesetzt wird. Aber Nakamura wird hier gewinnen. Alles andere weiß ich nicht, das würde mich sehr, sehr überraschen. Und
Also, so über, ich hätte mir fast ein bisschen gewünscht, mal gucken, also, dass hier der Miss in dieser Rolle noch da wäre, weil eben dann auch den Schabernack, den Maurice treibt, dann das Ganze hätte er auch ein bisschen variieren können mehr. Somit, dass Nakamura halt dann doch mal auch verliert, weil halt die böse Blondine ihn quasi hat auflaufen lassen.
Ja.
Das wär's. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt hier ein Platzhalter ist, bis Rusev wieder fit wird.
Möglich, ja.
Außer dass er auch den Eindruck momentan existiert, ob sie jetzt Lana tatsächlich ein bisschen eigenständiger agieren lassen mit diesen ganzen Vignetten und nachdem sie ja bei NXT gerade auch im Ring steht zum Training in den Touren offenbar, ob wie das dann hingehen soll, dass die halt, aber das wäre Nakamura gegen Rusev, könnte ich mir auch, das könnte ich mir tatsächlich auch reizvoll vorstellen, außer dass ich Angst habe, dass der arme Rusev dann wieder verheizt wird.
Ja gut, ich glaube, dass WWE und auch viele, viele Experten sehen ja Nakamura als ganz großen Star bei SmackDown und das wird halt auch so passieren. Ich glaube auch, dass man auf Nakamura deutlich größere Stücke setzt als auf den Rusev, um es mal so zu sagen. Also
Das ist eigentlich ziemlich traurig. Gut, ich meine, logisch, aber ich finde schade, dass Rusev irgendwie nicht vorankommt, obwohl
das
er
stimmt,
eigentlich
ja.
alles hätte. Er kann was, er kann reden, er hat seine Frau passt natürlich auch noch dazu. Ich meine, Miz profitiert ja auch unfassbar von Maryse. Und dann, wieso das bei Rusev nicht auch noch ein bisschen besser sein sollte, wenn man ihnen noch mehr Platz gibt.
Ja, ich verstehe auch nicht, ehrlich gesagt nicht, warum man Rusev und Lana voneinander getrennt hat. Also das, oder trennen wird. Das ist ja noch nicht ganz klar, aber es sieht ja alles danach aus, weil, wie du schon sagst, Lana hat ja auch immer auch ein anderes Gimmick quasi. Es sieht ja so ein bisschen aus, als ob sie das Emma-Lina-Gimmick irgendwie jetzt auf einmal kriegen
Ja,
würde.
es
Also
fühlt sich
hier,
sehr, sehr so an, gell?
ja, also hier auf einmal blonde Sexbombe so ungefähr. Ich finde das schade, weil ich finde, dass die beiden einfach perfekt miteinander harmoniert haben. Und ich finde, wenn man so eine Kombination hat, dann sollte man da eigentlich schauen, dass man da was draus macht und das nicht künstlich zu trennen, weil im Endeffekt weiß doch auch jeder, dass die beiden miteinander verheiratet sind und warum sollen die beiden sich dann quasi innerhalb der Shows nicht unterstützen? Also das ist halt auch so eine Logikfrage dahinter, weißt du? Wenn jetzt mal einmal Maurice sagen würde so, nein, ich mag dich jetzt nicht mehr und ich gehe jetzt alleine hier auf die Jagd nach dem Women's Title, fände ich das auch extrem komisch, ne? Und in diesem Fall ist es halt eben auch so der Fall, dass Rusev auch eigentlich von Lana profitieren würde, in meinen Augen, weil, sind wir mal ehrlich, gerade in der Anfangsphase, als Rusev noch stark dargestellt haben, war Lana auch ein Hauptgrund, weshalb das eben interessant gewesen ist. Ne? Es hat ja diesen Rocky IV böser Russe-Charakter damals gehabt, das fand ich super. Ja, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben, dass man Rusev wirklich richtig dominant darstellt. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, man mag Rusev irgendwie nicht mehr, sondern er wird immer aufgebaut und dann wird er zu jemandem zum Fraß vorgeworfen, der dann eben den nächsten Schritt macht und Rusev ist dann wieder unten, so ungefähr. Ja, werden wir sehen. Ja, und dann kommen wir auch schon in die Main-Event-Region und viele haben gesagt, dass der Kampf um den United States Championship eigentlich der echte Main-Event ist. Also zwischen Kevin Owens, dem Champion, und AJ Styles. Jetzt die Frage, siehst du das auch so? Ist das für dich der Kampf, der eigentlich für dich am Ende der Card stehen sollte?
Vom Qualitäts- und Interessefaktor her, ohne Frage, natürlich. Ich meine, AJ Styles müsste eigentlich immer Headliner sein, weil er ist einfach der Beste. Und Kevin Owens, ich bin auch hier wieder, ich finde den Charakter toll, ich finde seine Aktivitäten im Ring, da bin ich nicht ganz so, wie soll ich sagen, irgendwo ist es nicht ganz mein Bier. Ich kann das respektieren und akzeptieren, was er da macht. Also andersrum akzeptieren und respektieren. Aber wenn mich jemand fragt, was ich lieber anschauen täte, AJ Styles oder Owens, ist die Frage auch kein Thema.
Ja.
Aber das wird sicher, also es kann eigentlich nur ein gutes Match sein, weil eben Styles automatisch und Owens ist mehr als gut genug, um seinen Teil dazu beizutragen. Also muss es eigentlich das beste Match sein. Ich frage mich, ob da. Ja, da frage ich mich, da könnte ich mir einen Titelwechsel vorstellen, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich halt dann doch nicht.
Ja, also bin ich auch, was den Matchausgang angeht, so extrem zwiegespalten. Also ich gönne es auf der einen Seite beidem. Ich wüsste aber auch nicht genau, was jetzt AJ Styles unbedingt mit dem US-Title anfangen sollte. So, weil der eigentlich für was Größeres bestimmt ist. Deswegen, also ich finde, dass der Titel erstmal bei Kevin Owens so ganz gut aufgehoben ist, gerade mit seiner Face of America-Geschichte, die er da hat. Deswegen glaube ich, kann der Titel erstmal ruhig dabei Kevin Owens bleiben. Was ich an diesem Match ein bisschen schade finde, ist, ich finde, dass der Aufbau extrem schwach gewesen ist. Also man hätte da viel mehr noch drauf aufbauen können und dass man da viel mehr Spannung reinbringt. Das waren jetzt so ein paar Rededuelle, ein paar Attacken und so, aber es hat mich jetzt alles nicht so abgeholt, muss ich sagen. Das war wie schon die gesamte Storyline-Bildung bei SmackDown in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen nach dem Superstar-Shake-Up, war es halt eben so, dass man so ein bisschen das Gefühl gehabt hat, dass da geht man halt noch so ein bisschen auf Nummer sicher und probiert noch nicht so viel. Ne? Also das Einzige, was man probiert hat, ist Jinder Mahal, da kommen wir gleich zu. Aber hier bei Kevin Owens und AJ Styles hat man, glaube ich, einfach so drauf gesetzt, so das sind zwei unserer größten Namen hier im Roster und das wird Leute halt eben anturnen, einfach weil das AJ Styles und Kevin Owens sind. Ne?
Ja, man kann sie halt nicht einfach aussetzen lassen. Man könnte man auch schon, weil mir ist ja eigentlich auch beim letzten Raw-Event ist mir dann ja hinten nach eingefallen, dass Dean Ambrose ja gar nicht, der war ja nicht da.
Ja, den hat auch keiner vermisst so richtig.
Nee, zum einen das, Renee Young vielleicht, aber das, zum einen das und zum anderen, der war halt einfach konsequent gar nicht da und The Miz war auch bloß in der Pre-Show kurz, um mal ein paar Worte zu sagen und dann irgendwas war denn gleich wieder, hat doch irgendwie auf die Fresse gekriegt.
Finn Bella hat er,
Richtig,
ja.
das war's. Um Finn Bella mal kurz ein bisschen aufzubauen nochmal. Könnte man, so wenig Leute gibt es bei SmackDown auch wieder nicht. Wobei auch hier tatsächlich die Frage ist, wenn jetzt danach im Titelmatch einer von beiden verliert, geht es dann 3 Monate lang mit denen so weiter oder wer sonst und wer soll es dann sonst dann, außer der Verlierer vom United States-Titel so ungefähr. Das, oder Baron Corbin klingt für mich jetzt nicht wie jemand, den ich gleich zum großen Titel schicke. Ja gut, Nakamura natürlich, aber okay. Also ja, das ist das zweitwichtigste Match, aber mit dem das eigentlich das Beste wahrscheinlich oder das Wichtigste für den Gesamteindruck des Pay-Per-Views.
Genau, also ich denke auch, dass das hier der Kampf des Abends werden wird. Davon gehe ich jetzt einfach mal ganz stark aus, außer Nakamura und Ziggler hauen da nochmal richtig einen raus, was ich mir auch vorstellen könnte. Aber so auf dem Papier würde ich jetzt einfach mal sagen, so Kevin Owens gegen AJ Styles müsste Match des Abends werden. Wie gesagt, ich bin dafür, dass Owens seinen Titel behält, weil es für mich einfach am meisten Sinn macht. Und ich finde, dass AJ Styles einfach über kurz oder lang, huch, sag's nochmal, dass AJ Styles hier über kurz oder lang in den Main Event eingreifen muss und eigentlich ins World Title Geschehen eingreifen muss. Alles andere wäre so ein bisschen Verschwendung, wie ich finde. Und weil AJ Styles einfach alles mit seiner. Also er ist ja einfach der de facto beste Wrestler aktuell im SmackDown-Roster mit ganz großem Abstand. Und ich finde, der sollte dann auch nicht unbedingt um den kleineren Gürtel, in Anführungsstrichen, mitfäden, sondern sollte eigentlich dann auch die Ambitionen haben, um den WWE-Title mitzufäden. Aber ich glaube auch, dass jetzt erstmal Kevin Owens hier irgendwie etwas unfair gewinnen würden, dass dann das Programm noch weitergeht und dann bis zum nächsten Event. Mal sehen. Nächstes Event ist ja dann Money in the Bank. Also da kann ich mir halt auch beide sehr gut im Leitermatch vorstellen, muss ich dazu sagen. Ja, ja und dann WWE Championship Match zwischen Randy Orton und Jinder Mahal. Und wir haben letztens noch eine Mail von einem User bekommen und der hat geschrieben oder hat uns gefragt, wie wir den Aufbau und Jinder Mahal finden. Und Ulrich, da du schon länger nicht mehr dabei warst, sag doch mal, wie findest du den Aufbau von Jinder Mahal?
Das Problem, das ich damit habe, ist seine letzten paar Geschichten, die er bei Raw noch hatte. Da war er einfach irrelevant, Wegwurf, wobei, hat er nicht gegen Rusev gewonnen? Ja, das war das, wo alle gesagt haben, der hat nur gewonnen, weil Rusev verletzt ist. So
Genau.
ungefähr. Und dann kommt er rüber und wird plötzlich auf einen Schlag der große Macker. Also es ist einfach ein bisschen, es wirkt alles so surreal irgendwie. Ich meine, natürlich die meisten Leute, vielleicht sollten sie das noch mehr drauf aufbauen, dass alle Leute glauben, das passiert ja nur, weil sie jetzt einen Deal in Indien haben. Das müsste mal, das finde ich, wenn sie das mehr einfließen lassen würden und dass er jetzt angepisst ist, weil ihnen das unterstellt wird, dass er quasi nur wegen seiner Herkunft und sonst wie, ist zwar irgendwo rassistisch ein bisschen schon wahr, aber tatsächlich, dann wird es mehr wirken, weil er wirkt jetzt hier einfach so ein bisschen, ja, also eigentlich kann dieses Match ja nur auf zwei Arten ausgehen. Orton macht ihn sofort flach oder Mahal gewinnt sensationell. Weil sonst wird mich, das eine wäre super unoriginell, aber schlüssig, weil halt hier ja und? Oder das andere wäre halt ein Knaller. Aber dann hast du halt einen Titel, dann hättest du halt einen Champion, wo alle sagen, ja, was jetzt? Außer halt am Dienstag kommt dann AJ Styles und darf ihn kurz mal umschlagen. Das wäre auch eine Option, dass man ihn jetzt halt mal nur so als Übergangs-Champion neisteckt, damit dann halt hinten nach Orton gegen Styles rauskommt von mir aus.
Das glaube ich ja gerade eben nicht. Ich glaube halt nicht, dass man irgendwann Orton gegen Styles sehen wird, glaube ich halt schon, aber ich glaube halt eben nicht, dass man gesetzt dem Fall Jinder Mahal gewinnt hier den Titel. Ich glaube halt nicht, dass er das nur übergangsweise gewinnt. Ich glaube, wenn, dann setzt man auf ihn und gibt ihm auch einen etwas längeren Title Run und sieht halt mal, ob er quasi im kalten Wasser schwimmen kann.
Wobei, ne? Man kann sich's ja quasi erlauben, weil im Gegensatz zu Raw hat man ja einen zweiten Titel, der auch Aufmerksamkeit verdient, weil die das, Leute, ja, da sind, die sich um den streiten, so ungefähr. Also ja,
was ist denn dein Tipp für den Ausgang hier? Meinst du, WWE ist da gnadenlos und gibt uns Jinder Mahal, oder glaubst du, WWE ist noch gnadenloser und der Titel bleibt bei Randy Orton?
Ich glaube doch einfach, dass man sich doch nur nicht traut. Weil es einfach auch zu sehr in your face wäre, wenn er den jetzt gewinnt, weil einfach so nach dem Motto, wir schieben den an und an und an bis zur konsequenten Ende. Weil ja auch bei dem House of Horrors Match hat er ja auch für die Entscheidung gesorgt. Ich würde, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, halt, dann sage ich, ich glaube doch Randy Orton. Auch wenn ich Randy Orton jenseits vom RKO einfach irgendwo lässt er mich kalt ein bisschen. Also, wobei stellenweise in dieser ganzen Geschichte als Tag Team mit Wyatt, das war ganz cool. Das war aber auch das letzte Mal, wo ich. Und dann ist er doch das Mastermind, das. Ja, gut, dann hat das Unglück seinen Lauf genommen. Aber ich glaube doch, dass es bei Orton erstmal noch lassen. Und jetzt mal gucken, wie dann die Reaktionen sind. Und dann ich könnte mir vorstellen, dass Mahal dann kurz beim nächsten Pay-Per-View oder doch mal bei irgendeinem Smackdown den Titel mitnehmen darf, wenn der Eindruck entsteht, die Leute fänden es okay.
Ja, also ich tippe hier einfach mal, also ich glaube, dass man den Titel noch bei Randy Orton belässt, aber auf irgendwie auf eine DQ-Art und Weise.
Ja, ich meine, dass die Sing Brothers eingreifen. Ich glaube, da kann man drauf warten. Das wird passieren.
Also, ich sag's mal so ganz platt. Ich glaube halt, dass Jinder Mahal so viel versucht zu bescheißen, bis es halt irgendwann beim letzten Mal halt auffällt. Und dann fällt es halt eben auf, dann kassiert er ein RKO, aber bevor Randy Orton den Pin ansetzen kann, wird Jinder disqualifiziert. Das heißt, Jinder kassiert keine klare Niederlage und Randy Orton verteidigt den Titel. Und im Zweifelsfall kann man dann entweder Jinder noch ins Money in the Bank Match danach stecken oder man sagt halt, für Money in the Bank gibt es halt ein Rematch mit irgendeiner Stipulation dazu. So als mal so als spontanes Booking, um einfach mal, weil ich glaube auch, dass es nicht intelligent wäre, ihm jetzt schon den Titel zu geben, weil er noch ein bisschen dominanter dargestellt worden ist. Also er hat jetzt ja ich habe das jetzt noch Statistik oder hat irgendjemand geschrieben, so, Jinder hat die letzten 4 Matches bei SmackDown alle gewonnen. So, ja, also auch, er hat auch Leute wie AJ Styles geschlagen und auch Sami Zayn, aber ich finde, es müsste noch dominanter dargestellt werden und diese Fehde braucht noch ein bisschen mehr Feuer und deswegen finde ich, darf von mir aus auch Randy Orton am Ende feiern. Also sprich, er darf irgendwie Jinder und die Singh Brothers da irgendwie aus der Halle vertreiben. Aber Jinder muss trotzdem irgendwie stark dargestellt werden und halt eben vor allem hier als Heel dargestellt werden. Und ich hoffe, dass man das irgendwie auf diesem Wege macht. Ich fände es ein bisschen arg früh, Jinder jetzt schon einen Titel zu geben. Er soll noch ein bisschen jagen und dann von mir aus bei Money in the Bank, wie gesagt, durch irgendeine komische Stipulation das Ding gewinnen und da kann er auf dem Weg dahin von mir aus kann er nochmal Sami Zayn schlagen oder sowas, mir egal. Aber ich halte es für schwierig, Randy Orton da jetzt schon zu entthronen und Jinder Mahal da zum Champion zu machen, weil ich es echt interessant fände, mal zu sehen, wie Jinder sich als Champion schlagen würde.
Ja,
also wie siehst du das? Also welche Perspektive siehst du für Jinder Mahal?
Ich glaube, über kurz oder lang werden sie es probieren und dann muss man mal gucken, ob sie es länger wie 2 Tage probieren oder ob sie dann kalte Füße kriegen. Also ich kann mir das schon vorstellen. Aber in der Situation eben, dass der United States Titel ein starkes Feld an Leuten versammelt, könnte man es sich leisten, mit dem eigentlichen Haupttitel mal ein bisschen zu experimentieren.
Ja. Und was erwartest du jetzt in puncto Qualität für ein Event? Zählen das mal durch von 1 bis 10. Was denkst du, was für eine Zahl bekommt der Backlash da?
Ich glaube, ich lege mich mal, wenn es ein 6 ist, bin ich, glaube ich, schon gar nicht unglücklich.
Ja, ich bin mal gespannt. Es sind so ein paar Matches dabei, also so, wie gesagt, Kevin Owens gegen AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler und auch das Tag Team Title Match. Das sind für mich alles Matches, die echt gut werden können. Und man muss ja sagen, so schlecht der Aufbau von der Storyline zuletzt von WWE gewesen ist, so gut war ja das Wrestling. Also so richtige Stinker haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen, ich bin da durchaus zumindest positiver, als es viele andere wahrscheinlich sind. Ich bin auch so ein bisschen neugierig darauf, wie was man mit Jinder macht und so. Also da kann, glaube ich, noch was durchaus Solides draus werden. Also ich glaube nicht, dass es eine vollkommene Katastrophe wird, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall geht es hier bei Headlock ja dann auch schon die nächsten Tage dann fröhlich weiter. Also am Sonntag planen wir dann die Review zu NXT Takeover hier online zu stellen und wahrscheinlich dann erst am Dienstagabend die Review zu Backlash selber, weil ich montags unterwegs bin und das haut da nicht so ganz hin. Da ist dann der Ulrich aber auch wieder am Start auf jeden Fall. Und bis dahin würde ich sagen, Ulrich, danke dir für deine Fachkompetenz
Bitte,
und
bitte.
für alle anderen da draußen. Ihr wisst, schreibt uns vielleicht auch gerne irgendwie, was eure Tipps hier gerade für die großen Matches sind und wie scharf seid ihr eigentlich auf den Event selber. Schreibt uns das ruhig irgendwie in die Kommentare oder postet es bei YouTube unter das Video. Wir freuen uns da drauf und ja, würde sagen, dann hören wir uns dann auch am Sonntag wieder und sagt bis dahin, macht's gut, gehabt euch wohl und schaut ganz viel Wrestling. Bis denn, ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.